Ja, Flo, wir sind ganz offiziell und ich muss dieses Wort so drastisch ausdrücken: Trottel.
Okay, ja, das
Jetzt klingelt es
ist
bei dir
nichts
durch, ja,
Neues.
ist es nichts
Ja,
Neues, genau. Nee, Stefan hat uns bei Spotify geschrieben, letzte Woche, unser Recap zur Runde 1 des Drafts zum Thema, also Roger Goodell und sein Auftritt mit dem Fahrrad. Ich habe die Brücke wirklich nicht hinbekommen, denn ich lese einfach vor, was er geschrieben hat. Thema Fahrrad: Bei den Packers fahren die Spieler zum ersten Training der Saison mit dem Fahrrad hin und junge Fans können nebenan laufen und mit den Spielern sprechen. Tradition in Green Bay. Und er hat natürlich vollkommen recht und ich glaube, er spreche jetzt für uns beide, ohne dass wir vorher darüber gesprochen haben. Das wissen wir beide. Aber ich habe die Assoziation nicht hinbekommen. Für mich sind das immer dann, wenn Rodgers auf so einem Kinderfahrrad saß oder sowas oder so ein dicker O-Liner auf einem Mini-Mini-Mountainbike. Ich habe diese Assoziation nicht hinbekommen. Wir
Nee,
sind, oder ich
total.
kann für mich da sprechen, vielleicht machst
Ja,
du für dich
ja.
selber. Ich bin ein Trottel. Ich habe das nicht hinbekommen geistig.
Nee, da gebe ich dir recht. Vielen Dank für den Hinweis an der Stelle. Ne?
Ja.
Deswegen auch immer gerne, schreibt uns immer gerne, falls euch was gefällt oder auch missfällt. Ja, in
Vor allem,
dem
er
Fall
liegt auf
auch
der
gerne.
Hand.
Total. Du, an der Stelle ist einfach nur gesagt, es war 6 Uhr morgens, als wir aufgezeichnet haben. Ne? Das ist dann unsere Entschuldigung.
Ja, ich
Ja.
habe es nicht alleine geschaut, den Draft, habe danach gefragt, habt ihr das gecheckt oder hast du das gecheckt mit dem Fahrrad und Green Bay? Ja, die kommen doch immer mit dem Fahrrad beim
Ja.
Training. Ah, okay, danke für
Ja,
nichts.
und ich habe noch wegen Lil Wayne gedacht. Naja, egal, aber vielen Dank für den Hinweis.
Endzone. Der DAZN
Ja, und damit dann herzlich willkommen. Wir fahren rein in die neueste Folge, Folge Nummer 71 von unserem Podcast Endzone, der DAZN NFL Talk. Der Draft liegt hinter uns und es gibt natürlich einiges zu besprechen, was wir nicht nur von Runde 1 schon besprochen haben in der letzten Woche. Der Hinweis an der Stelle: Gerne nochmal reinhören, direkt nach Woche 1, sorry, Tag 1 des Drafts könnt ihr dann nochmal reinhören. Christoph
Ernst.
Stadler und ich und meine Wenigkeit Flause sind wieder für euch da. Ganz gewohnt wie immer und an der Stelle schönen Feiertag, Christoph Stadler.
Woche 1 wäre ein bisschen krass gewesen. Ich hätte gerne jetzt eine Klingel gehabt, eine Fahrradklingel, leider auch nicht. Die auch einen schönen Feiertag, Flo Hauser. Ja, heute gibt es dann den Recap oder ja doch der Gesamtrecap auf die 3 Tage NFL-Draft. Bevor wir da aber einsteigen, weil es ist doch ein bisschen abseits des Drafts, was passiert, gehen wir vielleicht gleich in die Vollen, was sonst so los war.
Die News.
Und da starten wir rein, wie immer, mit einer Menge Kohle, die auf den Tisch gelegt wurde. Nämlich eine Verlängerung bei den San Francisco 49ers ist damit abgearbeitet. George Kittle, der Tight End, verlängert. Und Christoph, wir haben es ja in dieser Offseason schon so oft gesagt, jetzt mittlerweile der höchstbezahlte Tight End der NFL-Geschichte. Sie übertrumpfen sich ja immer Woche für Woche. 4 Jahre, 76,5 Millionen knapp und 40 davon garantiert. Jetzt warten alle natürlich noch auf Brock Purdy, aber das ist schon mal die fette Verlängerung bei den Niners.
Ja, mir geht's langsam auf den Keks mit diesen lächerlichen Verlängerungen, weil es ist ja 0,4 Millionen teurer als Trey McBride, der bisher der teuerste war. Das ist
Das ist ja
natürlich
auch
einfach
erst 4 Wochen
nur,
her, ne? Glaube
ja,
ich
es
oder
ist
so.
nur
Ja, ja.
so ein Muskelgespiele oder sowas. Ja, herzlichen Glückwunsch, George Kittle. Ist jetzt gar nicht so wenig Geld für den über 30-Jährigen. Aber sportlich ist er immer noch wertvoll für die Niners. Ich denke, das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass er ihnen sportlich eben noch weiterhilft. Mal schauen, wie lange der Rekord in Anführungszeichen dann Bestand hält.
Vor
Die
allen Dingen an der Stelle über 4 Jahre noch, ne? Weil du das Alter auch
4 Jahre,
ansprichst,
genau.
finde ich dann auch interessant. Also
Genau, ich
die
glaube, er
Produktion
ist
muss
schon
bleiben.
32, wird 32, also er ist dann so Mitte oder über Mitte 30 schon.
Ja.
Ja, also das, glaube ich, hat jetzt nicht nachgelassen, darf man schon sagen. Trotzdem langfristiger, teurer Vertrag für einen, der eben Ü30 ist. Bei Trey McBride hätte ich ein besseres Gefühl, viel Geld rauszuhauen.
Das ist absolut richtig, ja.
Dann gehen wir zu den Vikings. Die haben einen Vertrag verlängert mit Andrew Van Ginkel, Outside Linebacker, um ein Jahr 23 Millionen, also dickes Geld in einem Jahr, 22,4 Millionen, also eigentlich fast das ganze Geld ist garantiert. Der kam ja letztes Jahr aus Miami und hat mich jetzt auch nicht so überrascht, weil der ein gutes Jahr hatte bei den Vikings und auch gut reinpasst.
Ah, ich liebe den wegen den Haaren, ich liebe den, weil er Linebacker ist. Ich finde den mega. Ich kann mich an 2 Pick-Sixes, glaube ich, letzte Saison erinnern. Richtig, richtig coole Saison, absolut verdient. Macht Sinn, dass der da nochmal ja auch ein bisschen bezahlt wird.
Ja, vor allem 11,5, 6, das ist schon eine Hausnummer. Nur
Das
Greenard,
kommt
der hatte
dazu.
12,
Ja.
also der hat schon
Ja.
produziert, abgeliefert in diesem Flores-Scheme da in der Scheme, in der Defensive.
Das stimmt. Eine weitere Verlängerung bei den Seattle Seahawks. Defensive Tackle Jonathan Hankins hat nochmal um ein Jahr verlängert, ist jetzt damit offiziell, kann man glaube ich sagen, Christoph, ein absoluter Veteran.
Ja, genau, 13. NFL-Jahr, das er dann bestreitet, das 2. für die Seahawks, genau, ganz offiziell jetzt bei uns im Podcast Endzone, der Sonne Veteran. Jordan Hankins.
Ganz genau.
Die Niners, stimmt, hätten wir vorher schon machen können, die haben nicht nur mit Kittel verlängert, sondern auch die O-Line verstärkt mit DJ Humphries. Wenn ihr euch erinnert, der kam ja letztes Jahr zu den Chiefs, wo wir alle gesagt haben, jetzt bekommen sie den Humphries noch. Nach einer Verletzung, muss man dazu sagen, hat nicht wirklich funktioniert, nicht wirklich überzeugt. Die haben dann ihr Left Guard da rausgezogen mit Joe Tooney auf die Left-Tackle-Position. Der hatte 92 Snaps insgesamt nur davor, jahrelang bei den Cardinals. Jetzt soll er die O-Line der Niners verstärken. Mal schauen, wie fit der halt noch ist im Alter.
Ganz genau. Dann noch zwei schnelle Meldungen, was neue Teams bzw. Spieler betrifft. Die Jacksonville Jaguars haben den Edge-Rusher Emmanuel Ogbah geholt für ein Jahr gut 5 Millionen Euro. Der hat ja auch schon ein paar Teams durch, ist aber ein ganz solider, der vor allen Dingen Breite mitgeben kann. Und die Green Bay Packers holen vermutlich per Fahrrad den Linebacker Isaiah Simmons, der hat auch für ein Jahr unterschrieben.
Genau, der ist ein lustiger Typ hier, weil er als Linebacker gespielt hat, bei den Giants jetzt 2 Jahre als Safety deklariert wurde, vor allem eigentlich nur Special Teams gespielt, also er hat vor allem Special Teams gespielt die meiste Zeit. Wenn man nachgeschaut, bei den Packers ist er im Moment als Linebacker im Depth Chart aufgelistet. Ich glaube, das ist auch am realistischsten, weil da wenig da ist einfach bisher.
Ich glaube, dass er viel
Special Teams einfach spielen wird, Isaiah Simmons.
Ja, total richtig. Dann haben wir noch ein paar Wide Receiver, Christoph, und der freut mich irgendwie sehr, weil der war einfach mal ein Jahr weg, der Kerl.
Hunter Renfrow war arbeitslos, unterschreibt bei den Carolina Panthers, und da geht's mir wie dir. Hat mich auch gefreut, dass er unterschrieben hat, weil er letztes Jahr für mich nicht nachvollziehbarerweise keinen Club hatte. Jetzt macht's vielleicht mehr Sinn. Ich habe jetzt gelesen, dass er eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hatte. Hat wahnsinnig viel an Gewicht verloren, hat er jetzt zwar auch wieder draufgepackt, um eben fit zu sein, hatte Müdigkeitserscheinungen, 7 Tage am Stück, 39 Grad Fieber, also nicht die 40 Grad geknackt, aber auch konstant 39 Grad, ist nicht gut. Ich wünsche ihm einfach, dass er zurückkommt, weil das hat mich letztes Jahr schon überrascht, dass er keinen Club hatte. Das ist wahrscheinlich die Auflösung, weil sportlich irgendwo, also da gab es auch schlechtere, ehrlich gesagt, letztes Jahr.
Und es ist ja auch ein Stück Heimat für ihn, ne? In South Carolina, muss man an der Stelle auch sagen. Hat da schon gespielt, beziehungsweise die Familie, glaube ich, kommt daher. Und mich freut es an der Stelle auch, weil bevor das mit der Erkrankung dann so richtig rauskam, hieß es immer mit mentalen Problemen auch, dass er einfach nicht trainieren kann und so. Hat vielleicht mit Sicherheit auch mit dieser Krankheit zu tun. Deswegen finde ich es total toll, dass der sich wieder in der NFL zeigen kann, weil der war jetzt auch kein schlechter, kein Superstar, aber definitiv einer, der bei den Panthers durchaus spannend ist.
Also ich finde, da gab es schlechtere Receiver, gerade auch dann für einen Slot. Deswegen. Ja, schön, dass er wieder da ist, also hoffentlich auch wieder da ist.
Dann haben wir einen weiteren Wide Receiver, und das ist wieder Cleveland macht Cleveland-Sachen. Das wird in dieser Folge ja eh noch Thema sein. Diontae Johnson ist jetzt bei den Browns, und der hatte ja in kürzester Zeit einige Teams durch. Ging von den Steelers zu den Panthers, dann war er nochmal bei den Ravens. Und jetzt also bei den Browns und ist ehrlicherweise in den letzten 6 Monaten, sage ich jetzt einfach mal salopp, eher durch kabinenschädigende und dievenhaftes Auftreten aufgefallen. Aber damals passte er ganz gut zu Cleveland.
Ja, zu Cleveland kommen wir später noch etwas genauer. Der passt wunderbar rein. War er nicht so zwischenzeitlich bei den Houston Texans
auch? Da war er auch
nicht gespielt hat. Unfassbar. Ja, korrekt, der hatte auch ein Jahr aus der Hölle. Nicht ganz so schlimm. Der war nämlich in Texans Robert Woods. Der geht jetzt zu den Pittsburgh Steelers. 1 Jahr, 2 Millionen. Ja, für die Steelers finde ich jetzt ein akzeptabler Dean. Robert Woods ist ein guter, solider Rollenspieler. Nicht mehr, nicht weniger. Aber die haben ja eigentlich bis hierhin Stand heute Pickens und Metcalf. Auch zwei. Umgängliche Typen, merke ich gerade.
AFC North. Naja, gut. Gehen wir in die NFC East. Die Washington Commanders haben die Kicker ausgetauscht. Saint Gonzalez ist jetzt weg. Die genauen Gründe kennt man nicht, aber er war jetzt nicht richtig schlecht. Aber die hatten ja letzte Saison auch schon mal ab und zu mal ein bisschen rotiert, nenne ich es jetzt mal, oder rotieren müssen. Matt Gay ist jetzt neu. 1 Jahr, 4,25 Millionen Dollar. Komplett garantiert. Das ist dann auch schon mal ein Versprechen an den neuen Kicker. Auf der Kickerposition wissen wir alle, sind das immer Nuancen, die da entscheiden, oder auch vom Typ her, was den Teams gefällt, aber das ist halt jetzt nun mal die neue Aufstellung bei den Commanders.
Ich glaube, so hundertprozentig zufrieden waren sie das ganze Jahr nicht mit Saint Gonzalez. Ja. Das war doch der auch mit den besonderen Ritualen da, oder? War er doch so eine...
Korrekt, ja.
Was war das? Ich will jetzt nichts falsch erzählen. Doch irgendeine... Hatte er da eine Erkrankung oder sowas? Oder halt diesen Tick, nicht Erkrankung.
Das ist
das falsche
ist so
Wort,
ein,
so ein Tick
genau,
einfach.
So ein, wie nennt man das offiziell?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das war ja so ein bisschen dann in den Medien.
Ja.
Sag mal so, mit Matt Gay kommt sportlich einer, der, glaube ich, ihnen weiterhilft. Habe ich jetzt auch gelesen, aber nochmal nachgeschaut. Alles unter 50 Jahre, zwar bei 100%. Das ist schon mal wirklich gut. Bei 50 oder mehr Jahren war bei 3 von 9. Da werden sich die Commanders so eine Steigerung erhoffen. Aber insgesamt ein solider Kicker. Also da machst du jetzt wahrscheinlich, bin ich falsch. Und Commanders, da hast du noch eine News bei uns reingeschrieben, was das Stadion betrifft. Da bin ich komplett lang. Ich weiß, dass die neue Stadien wollen. Mehr musst du mir und uns erzählen.
Ja, da ging es jetzt schon seit einiger Zeit darum, seit das neue Front Office ja auch da ist oder die Owner ja dementsprechend. Sie wollen unbedingt wieder rein nach Washington DC. Aktuell spielen sie ja da eher außerhalb oder auch ein bisschen weiter weg. Und da ging es immer um das alte Stadion, was mal bespielt worden ist, das RFK Stadium. Da ging es immer ums Gelände, Washington. Die Stadt hat sich dagegen ein bisschen gesträubt. Jetzt hat man aber wohl eine Einigung bekommen und es auch bewilligt bekommen, dass da der Bau stattfinden darf. Und dementsprechend gibt es für knapp 4 Milliarden US-Dollar dann irgendwann in den nächsten Jahren eine neue Arena wieder zurück in der US-amerikanischen Hauptstadt für die Washington Commanders.
Also am Rande habe ich es mitbekommen, dass ein Schmuckstück werden soll mit Blick aufs Kapitol oder sowas, weil es ja, ja. ein Gag war ja. und dass sie schon über Ticketpreise gesprochen haben, dass sie nicht zu teuer werden dürfen, bla bla bla, aber ja, stay tuned, ist glaube ich noch ein paar Jahre hin, bis wir
das dauert noch, ja. das
eine
dauert
finale noch. Nummer da haben. Dann, bevor wir jetzt zum Draft kommen, sprechen wir noch über ja, drei Leute dann eigentlich, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen und als ja Unrestricted Free Agents jetzt in der NFL zumindest mal unterschrieben haben. Leander Wiegand, O-Liner bei den New York Jets, der war ja beim Combine so ein bisschen im Mittelpunkt, als er diese, was waren es, fast 40 Wiederholungen beim Bankdrücken hingepackt hat und eben das ja den Bestwert aufgestellt hat, also Leander Wiegand bei den Jets. Und dann haben wir noch einen Tight End mit Maximilian Mang, der bei den Indianapolis Colts unterschrieben hat. Der hat die letzten 5 Jahre College bei Syracuse gespielt, jetzt also bei den Indianapolis Colts, vielleicht in Deutschland mit dabei, in Berlin, wer weiß es.
Stimmt,
aber
ja,
zwei Deutsche, die jetzt einen Vertrag mal unterschrieben haben.
Stimmt, da sagst du was. Da werden wir natürlich genauer hinschauen. Und Deutsch bei, du hast es gesagt, ein österreichischer Offensive Lineman, Valentin Senn, der zu den Arizona Cardinals geht. Schlechte Nachrichten, aber aus österreichischer Sicht ist, dafür wird der Tynan Bennard Zajkovic entlassen. Ob das dann das Ende ist, weiß man natürlich nie. Ihr kennt das, Practice Squad woanders oder sonst wo unterkommen. Da sind die Türen noch offen, aber auf jeden Fall einige Deutschsprachige, die uns begeistern. Wir hatten ja auch die Talkzone schon mit Brandon Coleman und Lenny Krieg. Könnt ihr nochmal reinhören vor gut 1,5-2 Wochen. Und jetzt schauen wir natürlich auch auf die Herrschaften genauer, wie es dann bei denen weitergeht.
So, und dann schauen wir jetzt zurück auf den Draft, auf die 3 Tage. Viel ist passiert und es hat wahrscheinlich jetzt jeder schon drüber gesprochen und Flo, das müssen wir jetzt natürlich auch nochmal machen. Shedeur Sanders, die Storyline, dieses, ich sag's mal ganz salopp, Abkacken auf dem Board, auf dem Draftboard. Bei uns war ja auch der zweitbeste Quarterback. Jetzt ohne, dass automatisch gesagt ist, der muss in der ersten Runde weggehen. Er ist bis in die 5. Runde gefallen auf 144. Und geht dann zu den Cleveland Browns. War jetzt der 6. Quarterback, der gezogen wurde nach Cam Ward, Jackson Dart, Tyler Shock, Jalen Milroe, Dylan Gabriel. Er ist jetzt bei den Cleveland Browns und ja, das hat schon für viele, auf ganz vielen Ebenen, für Stirnrunzeln gesorgt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie hast du wahrgenommen? Also ich kann es dir mal erzählen, er ist ein eigener Typ. Man muss ihn nicht mögen, bin ich völlig dabei. Die Interviews müssen richtig arrogant beschissen gewesen sein, auch da sage ich es mal ganz klar raus, aber mir hat er im Verlaufe des Tages so ein bisschen leid getan, ich sag's ganz ehrlich.
Ja, mir hat er dann auch irgendwann leid getan, weil Party veranstalten, ne, Familie und so, und dann kommt ja auch noch das dazu, bevor ich das auch sage, wie ich das wahrgenommen habe, dieser Prank, der ihm widerfahren ist. Es gibt ja dann Telefonnummern oder Telefone, die dann eigentlich nur in der NFL, vor allen Dingen bei den Ownern, /GMs oder Headcoaches, im Umlauf sind, und da wurde er tatsächlich auf diesem Telefon angerufen, angeblich waren die Saints dran, und haben gesagt, ja, wir nehmen dich beim nächsten Pick, und dann kurz danach, Anni, du musst dich doch noch gedulden. Das war ein Fake-Anruf, und Christoph, dass das ausgerechnet einer aus dem NFL-Kreis ist, der den da so auflaufen lässt, der Sohn von Atlanta Defensive Coordinator Jeff Ulbrich, das ist schon krass, und da hat er mir dann wirklich leid getan, weil das ist wirklich übel mitspielen.
Also Sanders ist ein Typ, der muss auch damit rechnen, dass er Schadenfreude abbekommt, aber diese Art von Schadenfreude, auch bei uns in der Gesellschaft, die verstehe ich tatsächlich nicht. Ja. Also warum juckt sich immer jeder über andere Menschen, die sollen dann ihren Blödsinn machen, und Shedeur Sanders ist wirklich nicht frei von Fehlern, ganz im Gegenteil, wurde wahrscheinlich auch eben so erzogen, da hat Deion Sanders, auch wenn er eine NFL-Legende ist, große Anteile dran, aber ich finde sowas auch immer komplett daneben, kam danach heraus, dass ein paar andere auch noch so Fake-Anrufe bekommen haben.
Ja.
Ich mag sowas nicht, diese Veräppelung von Leuten, auch wenn das vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise, so wie es sich vorher gegeben hat, weil er andere Leute quasi auch veräppelt hat, kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen, vielleicht sogar verdient hat, sowas macht man nicht, das ist charakterlich und es ist Schublade, und wenn ich Jeff Ulbrich wäre, dem würde ich die Ohren mal richtig lang ziehen, dass die, weiß ich nicht, hinten zusammen zu knoten sind, hinterm Kopf, weil, finde ich unmöglich sowas, soll jetzt aber nicht unser Hauptthema sein.
Nein.
Das kam wahrscheinlich noch dazu, um ein bisschen ja, Mitleid von meiner Seite für ihn
ja, total.
Aufzubringen.
Das ging mir schon auch so, aber rein von diesem Ganzen, das hast du ja gefragt, also als das dann zustande kam, dass der Pick zustande kam. Erstmal habe ich dann auch vielleicht auch irgendwann im Verlauf der ersten Runde damit gerechnet, gut, das wird heute nichts mehr.
Ja? Genau, aber das ist ja keine, das fand ist dann ich jetzt okay. keine Überraschung, weil genau. sportlich gab es jetzt da genau. durchaus Kritikpunkte, die zu sagen, pflegen dann erste ja. Runde, no.
Und da muss ich an der Stelle auch mal sagen, obwohl ich das sehr, sehr selten tue, weil sie für mich auch stellenweise Vorbilder in der Berichterstattung sind, die US-Kollegen, die sich eigentlich in der ersten Runde auch nur ausgiebig mit Shedeur Sanders beschäftigt haben, auch als die Giants zurückgetradet ja. sind in Runde 1, war dann das Raunen groß, oh, kein Sanders und bla bla bla. Ja, dann ist er halt sehr, sehr spät gepickt worden. Ich verstehe nur diese Zusammensetzung von den Browns nicht. Da kommen wir auch gleich drauf, dass man zwei Quarterbacks nimmt, die man jetzt eigentlich beide verbrennt. Zu Sanders muss ich sagen, ich habe jetzt dann auch im Nachgang, bestimmt du auch und ihr zu Hause bestimmt auch, die einigen NFL-Berichterstattern oder auch Influencer, nenne ich sie jetzt einfach mal, folgen, dass er bei ganz, ganz vielen GMs, Teams gar nicht auf dem Board war, genau aus diesen Gründen. Und da erinnere ich daran, Deion Sanders, du hast es kurz angerissen, der gefragt wird, ja, wie wär's denn mit den Browns? Also nein, wir beten dafür, dass wir zu den Giants kommen. Ja, das ist ein Top-5-Pick, bla bla bla, und was da alles im Vorfeld gesagt wurde. Arrogant reicht mir da nicht. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn er mir ein Stück weit leid getan hat, auch mit diesem Fake-Anruf, der ging mir, salopp gesagt, echt auf den Keks. Also das ist unfassbar, wie man, ich habe auch ein Video gesehen, wo er mit Cam Ward rund um Pro Day oder Combine ein paar Bälle wirft und dann sagt er so, hey, wollen wir mal einen Song machen und so, ich kenne da ein paar Rapper und bla 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 und Cam Ward sagt, nee, ich bin hier zum Football spielen. Das beschreibt's perfekt. Und
der Unterschied zwischen den beiden auch einfach, ja.
Das, genau, das ist off-field ist das von Shedeur Sanders und da haben wir ja eigentlich nicht viel gesehen, weil er jetzt erst in die NFL geht, aber auch schon in College-Zeiten, als auch von seiner Family, total stellenweise fernab der Realität, arrogant, hast du auch gesagt, und einfach nur nervtötend, ehrlicherweise.
So ein bisschen zu seiner Verteidigung, der Junge wurde halt so erzogen. Der ist jung, der macht auch Fehler, ich meine, der ist 23, wobei ganz so jung ist jetzt auch nicht mehr, muss man auch ehrlicherweise sagen, da hat man schon ein bisschen Lebenserfahrung auch, nur wurde halt von Deion Sanders so erzogen, was du mit den Browns gesagt hast. Da gab ja im März 18 den Tweet von Deion Sanders, wo er gesagt hat, ich lese ihn auch mal vor, I love what the Browns have done this offseason. Keine Ahnung, was sie damals in der Offseason gemacht haben.
Nix.
But if I'm a young quarterback, ain't no way I'm going to Cleveland. I would pull a Eli Manning if possible. Heißt, Eli Manning damals ja, bei den San Diego Chargers gepickt. Für die wollte er nicht spielen, wurde dann schon zu den Giants getradet. Das war auch eine Farce dann damals auf der Bühne mit dem Papa und sowas. Ja. Quasi nicht mal, glaube ich, sie haben nicht mal gelächelt. Also das war auch lächerlich.
Vergleichbar tatsächlich eigentlich, ne?
Ja. Aber es war halt März 18 und von mir aus damals nicht, aber wir sind jetzt 2025. Die Browns könnten ja auch jetzt, weiß ich nicht, dreimal einen Super Bowl gewonnen haben und eine super solide Franchise sein. Das hat ja eigentlich mit heute nichts mehr zu tun. Mhm. Nur was man jetzt so gehört hat. Also das kommt mal A dazu, die Erziehung von Sanders. Einfach, der ist so ein Typ und da kann er nicht wirklich was dafür, weil halt von Deion Sanders so erzogen wurde, in diesen Kosmos, Medienkosmos reingebracht wurde. Da muss ich sagen, da kann also Shedeur Sanders nicht so viel für. Trotzdem kann man natürlich in Interviews da gab es jetzt ja auch Nachrichten, das mit den Giants, dass er mit Dable aneinander geraten ist. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Letztes Jahr gab es ja danach dann diese Videos mit Daniels, mit J.J. McCarthy an der Tafel, wie sie da, wenn man kein Quarterback ist, eigentlich eine fremde Sprache sprechen, dann malen sie es auf und was passiert, wenn das ist und du siehst, wow, krass, wie die vorbereitet sind. Und wenn das mit dem so schlecht war, wie es reported wird, dann kann ich auch verstehen, dass die Leute sagen, so einen arroganten Schlingel nehmen wir nicht auf unser Board. Ja. Was soll das? Also ich kann auch nicht, also ich kann schon unvorbereitet in die Schule zu Schulaufgaben kommen, nur bekomme ich die Quittung mit einer 6 halt. Er hat quasi eine 6 bekommen, es war eine 5 quasi mit der 5. Runde, aber da brauchst du nicht wundern, wenn du nicht vorbereitet bist, dass du ja halt dann auch von den Teams ignoriert wurdest. Was ich halt krass fand, und für mich hat so gewirkt, dass es von der ganzen NFL, von allen Teams, so ein bisschen Abstrafen von Sanders war. Weil, muss man auch ehrlicherweise sagen, Sanders ist nicht der Erste, der scheiß Combine-Interviews hat. Ich habe mir noch mal ein bisschen so überlegt, klar. Kyler Murray ist noch nicht so lange her, 2019, die Kritik ging ja dann viel später auch noch. Da gab es auch so, natürlich von unbekannten Quellen, eins der schlechtesten Interviews ever von einem möglichen Nummer 1 Quarterback, da wurde Leadership kritisiert, da wurde seine Vorbereitung kritisiert, diese Arbeit an der Tafel wurde kritisiert, also mit Spielzügen oder sowas, später bei der Vertragsverlängerung, was war der Passus, dass er nicht mehr so viel zocken soll, sondern das Playbook so und so viele Stunden am Tag studieren muss, ich krieg's mir nicht auswendig hin, aber da war da auch sowas. Also Kyler Murray kam jetzt auch nicht rein als der Sonnenschein, der auf alles perfekt vorbereitet ist und war dann trotzdem Nummer 1 Pick der Cardinals. Nur, bei Sanders war das halt nochmal weiß ich nicht, hoch zwei wahrscheinlich. Und das wurde ihm jetzt zum Verhängnis und ja, so ein bisschen Mitleid war mit dabei. Auf der anderen Seite, ganz ohne Schadenfreude konnte man, glaube ich, trotzdem nicht rausgehen aus dem Draft.
Und das ist ja auch ein springender Punkt, denn viele, ich glaube sogar... Nur
habe ich jemanden angerufen aus der Familie Sanders, muss ich dazu sagen.
Das ist gut. Ich glaube sogar, es war Tom Pelissero vom NFL Network, der gesagt hat, der dann nochmal so eine Lanze gebrochen hat für den Draft generell und für junge Spieler und so weiter und so fort. Auch, dass das ganz, ganz verschiedene Charaktere sind und so, das fand ich echt sehr gut. Was ich nicht gut fand in seiner Aussage war, wäre Sanders mit einem anderen Nachnamen hier beim Draft, dann wäre er schon früh genommen worden. Und das mag sein, weil Dion natürlich sehr medienwirksam Dinge gesagt hat, die seinem Sohn mit Sicherheit nicht geholfen haben, wie mit, da ging es ja auch schon um Kohle und wie viel er verdienen soll und keine Ahnung, wenn er Top-5-Pick ist und so ein Quatsch. Da hat er ihm sicherlich keinen Gefallen damit getan. Aber wie du sagst, ich bin da auch dabei, was man jetzt im Nachgang gehört hat, dass er da einfach sagt, ja, mach schon, ich bin der Beste hier und wird schon und sich da gar nicht mit der Materie so richtig auseinandersetzt. Das muss ich schon sagen, da hat er die Quittung dann dafür bekommen und die NFL ist ein Haifischbecken, das wissen wir auch. Und wenn du da einen schief anguckst oder wenn dir einfach die Nase von dem nicht gefällt, ich jetzt mal übertrieben gesagt, in der NFL, dann wirst du von denen nicht gepickt. Und bei ihm war es ja nicht nur die Nase, sondern das komplette Verhalten. Und dann ist das so, ja.
Das ist halt das, was mich verwundert. Angenommen, du sagst, ich will nicht zu den Browns oder mein Papa sagt, du gehst nicht zu den Browns. Okay, dann hast du ein scheiß Interview oder du machst es gar nicht, alles gut. Aber die Giants sind doch zum Beispiel, das wäre zum Beispiel für mich schon die Franchise gewesen, wo ich sage, okay, die holen sich den Zirkus rein, New York, die kennen sich damit aus. Und auch die Steelers, Mike Tomlin, der hatte Le'Veon Bell, der hatte Antonio Brown. Also wenn es doch einer hinbekommt, dann Mike Tomlin, beziehungsweise wenn es eine Franchise hinbekommt, doch eigentlich die Steelers. Aber auch die haben die Finger von gelassen, was natürlich schon...
Ja.
Eine große Red Flag ist, weil, das muss man schon auch sagen, wenn du Sanders, also Schütter, Sanders draftest du Deion Sanders als Papa, als Medientypen auch mit dazu. Und das war dann scheinbar für viele zu heiß.
Und das haben auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich krieg's auch nicht mehr hin, wer das gesagt hat, das war jetzt keiner von den Top-Berichterstattern, aber jemand, der auch auf Twitter sehr aktiv ist, der auch gesagt hat, zum einen haben sie wegen dem Verhalten Shedeur Sanders vom Board genommen, zum anderen auch wegen dem Papa, weil auch einige GMs oder Headcoaches der Meinung sind, ja, dann drafte ich mir den Dion gleich mit und als potenziellen Headcoach-Nachfolger auch noch. Der war ja, dürfen wir nicht vergessen, bei den Cowboys sogar im Gespräch als möglicher neuer Headcoach, als auch bei den Saints.
Wird er immer auch noch sein.
Genau, richtig. Und das darf man nicht vergessen. Und dann kann ich das auch ein bisschen verstehen, dass das ein bisschen merkwürdig ist. Und deswegen, und dann schlagen wir vielleicht die Brücke, verstehe ich nicht, warum die Browns ihn genommen haben, wenn ich A, davor schon einen genommen habe, wenn ich zwei Quarterbacks in der Free Agency geholt habe, wenn ich sowieso schon vor allem in den letzten Jahren einen vergifteten Quarterback-Room hatte mit Deshaun Watson. Also das habe ich beim besten Willen überhaupt nicht verstanden, weil ich, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, du beide junge Quarterbacks jetzt verbrannt hast. Ich habe es versucht, privat dir in der Sprachnachricht zu sagen, ich tue mich da echt schwer, das vernünftig zu formulieren, aber du nimmst den Dylan Gabriel als Ersten, ja, dann zeigst du ihm, hey, wir glauben an dich, wir haben dich jetzt von den Verbleibenden, bist du unser Quarterback, du kannst hinter den anderen lernen, hinter Joe Flacco, Kenny Pickett, bla bla bla. Wir finden dich besser als Sanders, heißt es im Umkehrschluss. Dann nimmst du zwei Runden später Shedeur Sanders, der ja eh meint, der ist der Geilste der Welt, und zeigst dem Dylan Gabriel eigentlich, ah ja, wir finden dich echt ganz gut, aber der Shedeur, den wollen wir schon noch eine Chance geben. Und auf der anderen Seite ist der Shedeur Sanders jetzt total stinkig und sagt, was wollt ihr denn mit dem Gabriel? Ich bin doch der Geilste, warum nehmt ihr mich zwei Runden später? Und da ist doch jetzt schon die Atmosphäre vergiftet, bevor die überhaupt das erste Mal auf dem Feld zusammenstanden. Also das verstehe ich überhaupt nicht, auch in der Planung nicht, warum man jetzt vier Quarterbacks, davon zwei Rookies braucht bei den Cleveland Browns. Große, große Fragezeichen, die das bei mir hinterlassen hat.
Definitiv. Ich habe eine Theorie mir zusammengestrickt, mit der ich es mir zumindest vielleicht erklären könnte.
Okay.
Und zwar, weil du jetzt natürlich Sanders dazu holst, dass du sagst, er ist eigentlich unser Quarterback. Also das kam natürlich durchs Draftboard zusammen. Aber so quasi, du hast ihm jetzt quasi ja die Luft rausgenommen, Shedeur Sanders. Der kommt als vierter Quarterback rein. Die müssen sich beide Jungen, also Dylan Gabriel als auch Sanders, müssen sich dann in der Vorbereitung messen. Und da ist klar, Flacco, Pickett 1 und 2 und einer von euch hat wahrscheinlich die Chance, den dritten Platz zu holen.
Aber das macht und der Schüler doch nicht. Der denkt doch vorher schon,
dass klar, warte mal. Aber du hast jetzt mal einen auf den Deckel bekommen oder zweimal einen auf den Hinterkopf bekommen, so quasi Shedeur, ja, wir wissen, was bei dir los ist, aber wenn du in der NFL reinkommen willst, dich hat keiner genommen, wir haben dich genommen. So, und jetzt stellst du dich mal hier hin, bist ein bisschen humbled. Natürlich wird er immer ein bisschen Glamour und sowas haben, ob der danach dann Partys macht mit irgendwelchen Rappern oder so, ist mir scheißegal, solange der gut Football spielt. Das ist mir wirklich völlig egal.
Das stimmt, ja.
Aber das jetzt so quasi, ey, du misst dich jetzt mit Dylan Gabriel, den haben wir zwei Runden vor dir gedraftet. du kommst hier nicht rein und bist der Heiland. Du kannst dich jetzt beweisen, wenn nicht, bist du raus aus der NFL. Dich wollte sonst keiner.
Mhm.
Und die Interviews von ihm waren ja schon ein bisschen zurückhaltender, in Anführungszeichen. Nochmal, das ist einfach eine Theorie, die ich mir zusammengelegt habe. Vielleicht ist es reiner Zufall, vielleicht ist es der Browns Masterplan, den wir noch nicht verstanden haben. Dass du halt wirklich den als Nummer 4 reinholst. Hey, wir haben hier einen, der hält seine Klappe, der macht seinen Job mit Dylan Gabriel. Wenn du spielen willst, dann pack jetzt mal alles zusammen, komm hierher, mach alles, was du kannst, halt die Klappe, spiel Football und dann schauen wir, was passiert. Dann wird der Gabriel vielleicht trotzdem gekickt, weil ja, bei Kenny Pickett die 50-Year-Option nicht gezogen. Joe Flacco ist 40 Jahre alt, das ist bei beiden nicht die Zukunft. Klar haben die jetzt nochmal einen First-Runner dazu bekommen von den Jaguars mit dem Trade. Also Nummer 2 Pick, den sie abgegeben haben in dem Trade, Nummer 5 Pick plus den First Round der Jaguars bekommen haben. Dementsprechend ist natürlich die Möglichkeit da, nächstes Jahr wieder auf Quarterback früh zu gehen. Ich will jetzt die Klasse gar nicht so großartig bisher einschätzen, aber du hast den Archie Manning, der hat halt, ich glaube, 2 College-Spiele oder sowas. Kate Klubrick, du hast Drew Aller. Also da sind ein paar dabei, die vielleicht höher gerankt sind als dieses Jahr.
Mhm.
Und Sanders hat die Chance, sich zu beweisen. Wenn es nicht klappt, wird er gecuttet und das war's. Und dann weiß ich nicht, ob der nochmal in der NFL tatsächlich dann stattfindet.
Ja, total, aber dann hast du den Dylan Gabriel trotzdem verbrannt. Das ist ja das, was ich meine.
Das war aber also, vielleicht von Anfang an. Also, was heißt verbrannt? Der weiß auch, dass Competition ist. Vielleicht ist er eine Überraschung, weil Dylan Gabriel ist auch kein Third-Round-Spieler für mich. Also da.
Boah, das kommt ja dann noch zu.
Da bin ich mal ganz weit weg bei dem, aber das ist auch Geschmackssache. Das war wahrscheinlich so nicht der Plan, im Draft reinzugehen, weil du weißt ja nicht, wie das Board sich entwickelt. Aber so könnte ich es mir erklären, dass du die zwei jetzt hast. Wenn du Sanders vor Gabriel nimmst, dann kannst Gabriel eigentlich gleich wegnehmen, dann muss er so performen.
Genau.
Aber jetzt ist Sanders hinter ihm mit dem klaren Zeichen, Junge, du bist unsere Nummer 4. Du kannst dich hocharbeiten, aber nicht, wenn du die Klappe aufreißt, sondern mit Leistungen.
Eigentlich eine ganz gute Gedanke, ja.
Ob das dann so kommt, ob er die Klappe halten kann, ich weiß es nicht. Ich fand die ersten PKs dann tatsächlich sogar ein bisschen zurückhaltender, weil wir haben genügend NFL-Spieler, die ihr Maul aufreißen ohne Ende. Das ist, finde ich, überhaupt nicht problematisch, wenn du halt seit gefühlt, weiß ich nicht, 5 Jahren mit Kameras verfolgt wirst und die riesen Show machst und dann so abstürzt.
Ja.
Es ist nochmal eine andere Dimension, aber vielleicht haben sie so ein kleines bisschen links, rechts eine Watschen verpasst. Ob das dann so funktioniert, keine Ahnung. Aber besser so, als wenn sie den vor wobei, da hätten sie Gabriel wahrscheinlich nicht mehr gepickt.
Nee, dann darfst du den echt nicht picken. Deswegen sage ich ja, weil uns ja allen bewusst war, dass der Shadow Sanders sportlich wahrscheinlich besser ist als Dylan Gabriel. Und deswegen ist es für den Gabriel, glaube ich, ein bisschen trickier. Hättest du es andersrum gemacht, hättest du den gar nicht mehr nehmen brauchen. Da stimme ich dir voll ganz zu.
Aber der wäre so oder so tricky in die NFL gekommen.
Total.
Dylan Gabriel ist jetzt nicht das Megatalent, wo ich sage, also da habe ich andere, wo ich mir mehr erhoffe von der Entwicklung her als bei Dylan Gabriel. Absolut. Aber auch das ist Geschmackssache. Ja. Den hatte ich nicht so hoch bei mir.
Ja, schauen wir mal, wie das kommen wird. Auf jeden Fall äußerst fragwürdig, was da alleine bei den Quarterbacks passiert ist. Vielleicht noch deine 5 Cent dazu, weil wir es ja bei den Browns jetzt, wir wollen uns heute so ein bisschen um die Teams kümmern, wo wir sagen, das war ein guter Draft. Bei den anderen, wo wir sagen, da wissen wir noch nicht so richtig, was das eigentlich sollte. Und dann eben diese Geschichten bei den Browns, die auf einem ganz eigenen Stichpunktblatt stehen.
Wir verzichten ganz bewusst auf die Worte Gewinner und Verlierer, weil wir finden das total schwierig, nach dem Draft zu sagen, du bist Gewinner oder Verlierer. Damals waren die Lions Verlierer im Gips, Draft.
Stimmt.
Und die sind im Nachhinein definitiv Gewinner gewesen. Deswegen sind, wie hast du es vorhin genannt, genau wie du gesagt hast, wo
was wir gut fanden,
so
und wo wir uns noch nicht so sicher sind oder wo wir sagen, okay, da könnte man vielleicht anderes machen, so wie jetzt zum Beispiel bei den Browns, wo wir mit der Strategie einfach der Quarterback-Situation da einfach Fragen haben und vielleicht dann, um das mit den Browns abzuschließen, bevor wir dann in diese Teams reingehen, die wir uns da ausgesucht haben. Wie fandest du das dann mit dem Travis Hunter-Thema? Wir haben es ja in der letzten Folge mal kurz auch angerissen, logischerweise. Ich habe jetzt noch mal eine Woche drüber nachgedacht und eigentlich ist es genau das Gleiche, warum die Strategie bei den Browns generell für mich Fragen aufwirft. Wenn du den besten Spieler nicht nimmst, runtertradest für einen unsexy Defensive Lineman, hat Seth Rollins seines Zeichen WWE Superstar und Chicago Bears Fan gesagt. Und so ging es eigentlich schon los. Und deswegen ist dieser komplette Draft von den Browns für mich aus Runde 1, Mason Graham ist super Spieler mit Sicherheit, aber auch mit diesen Quarterback-Situationen ein äußerstes Fragezeichen. Und wenn das auch stimmt, was ich im Internet gesehen habe, mit dem Ausschnitt, als der Shedeur Sanders-Pick verkündet wurde, wo Kevin Stefanski und Co. so da sitzen, für alle, die uns sehen können, dann frage ich mich, was ist das eigentlich für eine Strategie gewesen?
Wenn das stimmt. Tatsächlich, aber ich habe dann Videos gesehen, die haben das einfach bei jedem Pick gemacht.
Ja, ist das so?
Die waren nicht bei jedem Pick halbtot. Also das hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm, aber gerade GM und Headcoach waren bei beiden ohne Regung. Deswegen, das dürfen wir vielleicht jetzt nicht, ich weiß, ich habe auch gleich überreagiert und dachte, was? Das sah jetzt nicht so aus, dass er Bock hat, aber ich habe da ein Video gesehen mit allen Dingen zusammengeschnitten. Das war wohl wirklich immer so.
Okay, gut.
Also diesen Downtrade. Wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, da könnt ihr auch mal rein, und ich will es jetzt nicht zu weit ausholen. Ich fand ihn per se gar nicht so schlecht. Ich hätte es perfekter gefunden, wenn sie nochmal runtergekommen wären. Mhm. Weil auf 5 mit Mason Graham, das ist ein athletischer, explosiver Tackle, der wird ihnen definitiv da weiterhelfen in der D-Line, aber genau wie du sagst, ist es nicht so flashy. Travis Hunter hätte ihnen auf der NFL-Landkarte einfach so ein etwas gegeben. Das haben wir es gerade schon besprochen, du hast einen First-Rounder on top bekommen, hast 2 First-Rounder, kannst du unter Umständen für den Quarterback einsetzen nächstes Jahr, wo eine bessere Klasse erwartet wird. Deswegen auch da bin ich so in der Mitte drin, ich finde es jetzt auch nicht so überragend geil, finde es jetzt aber auch nicht so schlimm in Anführungszeichen. Hunter hätte so ein bisschen diesen Splash gehabt für eine Franchise, die im Moment keinen guten Eindruck macht. Dann gab es ja in der 2. Runde in Position 33 den Linebacker Carson Swessinger. Das wird noch ein schwieriger Name, wenn der viel spielt. Carson Swessinger. Da hat er auch viel Kritik für bekommen, war aber mit einer der besten Linebacker. Ich finde es tatsächlich aber in Ordnung und ich erkläre auch warum. Weil meine Beobachtung oder meine Einschätzung der Browns von vornherein klar war, sich nicht auf den Draft 2025 beschränkt. Sondern da mindestens mal auch 2026
muss dazu mit nehmen, den Leads, die sie haben, ja.
Weil dieses Team für mich eins der schwächsten Teams sein wird der Saison, der NFL-Saison 2025. Deswegen, egal was sie jetzt gemacht hätten, ich hätte da gar keine richtige Beurteilung abgeben können. Deswegen, Swessinger, wenn sie sagen, das ist ein Linebacker, den wir wollen und das ist mit einer der besten und es gab nicht so viele Top-Linebacker, finde ich es völlig in Ordnung, auch wenn ich das kritisierbar finde, einen Linebacker Anfang 2. Runde zu nehmen. Da bin ich schon mit dabei. Wenn es aber dein Spieler ist, wo du sagst, passt für mich, den wollen wir unbedingt haben, verstehe ich's. Ich finde in der 3. Runde Harold Fannin Jr. war ein großer Fan von so einem Tight End, der aber eigentlich ein Receiver ist, also ein Wide Receiver mehr oder weniger auch vom Körperbau her, finde ich auch völlig in Ordnung. Ist für mich kein Gamble. Dann hast du natürlich 2-mal Running Back, Judkins und Sampson und 2-mal eben wie angesprochen Quarterback. Da muss dann schon mal die Frage erlaubt sein, was war jetzt da die Idee hinsichtlich, dass ich den nächstjährigen Draft nochmal mit dazu nehme. Ich finde schon auf Running Back, das war jetzt vielleicht nicht der Top-Top-Top-Need, aber geil waren sie da auch nicht besetzt. Du hast mit Judkins so einen Three-Down-Back und so einen Finisher, der Physis reinbringt. Und mit Sampson vielleicht einen mit weniger Power, aber vielleicht mit mehr Speed, auch mehr, meines Erachtens, mehr Pass-Catching-Ability. Dann könnten die zwei auf lange Sicht schon zusammenpassen. Es wirkt schon unausgewogen. Ja. Da bin ich völlig dabei.
Ja, total. Und das soll ja auch jetzt darum gehen, bei uns in dieser Folge, welche Strategien, ne? Man muss immer gucken, man weiß es auch immer nicht, was ist wirklich kurzfristig als Soforthilfe geplant, was ist langfristig vielleicht für die 1, 2 oder sogar 3 nächsten Drafts beziehungsweise Saisons bei den Teams so gemacht worden jetzt nach diesem NFL-Draft. Sind bei dir
die Browns? Weil du gesagt hast, sehr...
Ja, ich habe darüber nochmal nachgedacht. Ich fand diesen Downtrend, du musst den geilsten Spieler einfach nehmen. Ich meine, wenn wir darüber reden, der ist ja auch jung und du willst die nächsten 2, 3 Jahre was aufbauen, dann kommst du da drum nicht herum. Mason Graham ist ein sehr guter Spieler, brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn der nächstes Jahr nicht mehr da ist und da ein anderer Defensive Tackle spielt, dann ist es so. Hunter ist einer, der ein Gesicht einer Franchise werden kann. Ja, vor allen Dingen, wenn er das wirklich mit diesen beiden Seiten des Balles wirklich durchziehen kann. Egal, ob das Team dann wirklich macht oder nicht, aber das ist für mich ein absoluter No-Brainer jetzt im Nachgang. Judkins fand ich eine gute Entscheidung, 2 Running Backs fand ich dann wieder ein bisschen schwierig. Da brauchen sie auch noch was, da hätte ich vielleicht lieber nochmal was auf Offensive Line gesehen, aber wie du richtigerweise sagst, da muss man dann auch für 2026, vielleicht sogar 2027 nochmal mitdenken, dass sie sich da jetzt etwas aufbauen und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Natürlich ganz groß drüber diese Quarterback-Thematik, die mir diesen Draft bei den Browns insgesamt als sehr, sehr merkwürdig hat erscheinen lassen. Bei Schwesinger, da bin ich sogar mit bei dir. Das ist ein absoluter.
Lustig.
Wann immer der spielt bei uns in der NFL Endzone, ich werde Schwesinger sagen. Das ist mir so wurscht. das fand ich dann sogar noch okay. Eigentlich sehe ich es genauso, wie du es gesagt hast, aber ich finde es schon mit diesem Hunter- und Quarterback-Thema, das überstrahlt alles, egal welche Strategie du auch vielleicht fürs nächste Jahr hast. Das finde ich dann schon
ja, Browns schwierig. Sind total lustig. Natürlich gab es ja auch Rankings bei den US-Kollegen, auch bei uns, bei deutschen Kollegen. Die einen geben den A plus oder sowas und eine A, also eine 1. Das ist ja immer, Die anderen haben gefühlt eine 6 oder sowas. So schlimm gab es. Ich glaube, 3 ist immer die schlechteste Note eigentlich, also ein C. Aber du hast da so eine große Bandbreite bei den Browns wie wahrscheinlich bei ganz wenig anderen Teams, weil... Aber das war bei mir von Anfang an klar, ich werde die nicht wirklich gut bewerten können, weil für mich da das nächste Jahr dazu zählt, weil ich finde, diese Franchise ist so am Boden, so am A-Punkt-Punkt, dass dieser Draft eigentlich, also wenn du nicht 8 Quarterbacks ziehst, du kein Blödsinn machen kannst. Sie haben trotzdem interessante Sachen gemacht, um es mal politisch neutral zu formulieren. Aber ja, bei denen habe ich auch nicht viel mehr erwartet, so ein Turnaround, weil vielleicht können wir da die Brücke schlagen.
Ja.
So Teams, wo uns gefallen haben, und da sind wir, glaube ich, wie fast alle bei den New England Patriots, weil bei denen war es bei mir schon so, wo ich gesagt habe, in dem Draft, eben erstmal Free Agency, da ging schon viel mit viel Kohle, aber mit dem Draft erwarte ich bei denen schon so ein Turnaround, diese Turnaround-Ability. Und ich finde, das haben sie hinbekommen. Ich weiß nicht, wie die Patriots bei dir rausgekommen sind, aber da ist der Fokus voll auf ihren Quarterback, auf ihren Rookie-Quarterback, genau, ja, oder den jungen Quarterback Drake May gelegt. Maximale Hilfe für den hoffentlich maximalen Output. Mir hat der Draft von denen super gut gefallen.
Absolut, da habe ich mir auch als Fazit aufgeschrieben, es ging vorher drum und jetzt auch danach, Drake May beschützen und unterstützen, und das haben sie alleine mit den ersten vier Picks schon getan, also von Runde 1 bis Runde 3 mit dem Tackle Will Campbell. Da haben wir viel über die Armlänge und den Rahmen gesprochen, aber auf jeden Fall einer, der auch als Pass-Protector lernen wird, gegen den Lauf schon ganz top ist. Dann Tag 2 mit Trayvon Henderson, den Running Back, den sie noch gebraucht haben. Das ist so ein X-Faktor-Typ, explosiv, Big-Play-Runner, wenn es drauf ankommt, und auch der tatsächlich im Pass-Block ganz, ganz gut auch ist. Das ist dementsprechend auch wichtig für und vor Drake May. Der Wide-Receiver Kyle Williams, auch ein explosiver Route-Runner. Qualitäten hat er auch, Big-Play hat er Möglichkeiten, Separation ist da, plus den Center Wilson, einer der Top 3 bis Top 5 Center im Draft, was nicht schwer war, ehrlicherweise. Der kann aber auch direkt starten, wenn es sein muss. Der ist durchaus sehr stark im Tape. Also diese ersten vier Picks zeigen ganz genau, was die Marschrichtung war, mit jungen Spielern das Ganze zu unterstützen, was sie in der Free Agency schon gemacht haben, nämlich Drake May unterstützen ihren Franchise Quarterback. Der Rest war ja nur so ein bisschen Tiefe oder auch Defense. Deswegen absolut, Gewinner wollten wir nicht sagen, ne, aber absolut stimmiger Draft in Sachen Needs und in Sachen Strategie, was man machen soll, machen muss.
Wobei, bei denen würde ich tatsächlich sogar das Wort Gewinner mit reinnehmen, weil das fühlt sich wirklich so an, was in der Free Agency, was sie im Draft gemacht haben. Ich war ein bisschen überrascht mit dem zweiten Pick tatsächlich, dass sie einen Running Back nehmen. Wir hatten in unserer Running Back-Folge ja mal so ein paar Teams aufgezählt. Da waren die Patriots so quasi mit dabei, wenn sie was anders machen wollen. Stevenson, Gibson als Duo. Wobei Ramondre Stevenson letzten Sommer verlängert hat für 4 Jahre, 36 Millionen. Jetzt kommt Henderson dazu. Ich habe es nicht zwangsläufig erwartet, ich fand es aber durchaus auch irgendwie nachvollziehbar in einem Draft, wo wir Running Back heavy waren mit viel Qualität, eben auch ein bisschen später dann, in späteren Runden, aber eben auch vor allem ab der zweiten Runde, muss man ehrlicherweise sagen. Und wie du sagst, Kyle Williams, explosiver Spieler, Wide Receiver, der Separation bringt, hat auch gefehlt. Jared Wilson fand ich einen Stil eigentlich in der dritten Runde nochmal, war nach Gray Sable für mich der zweitbeste Center, und O-Line war nicht gut bei den Patriots, also wunderbar. Und auch danach, wenn ich da nochmal drauf schaue aufs Board, in der vierten Runde hast du einen Tackle mit Joshua Farmer, da haben sie hochgetradet. Das ist der Ersatz für Devin Godshaw, den sie abgegeben haben, passt für mich auch. Du hast in der fünften Runde noch auf Edge Brandon Swinson, der war auch mal in der dritten Runde projected. Haben das jetzt Edge, was für mich schon auch was war, wo du was brauchst, eher spät adressiert, aber nicht zu spät. Die hatten die wenigsten 6, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die hatten unter 30, ich glaube 28 sogar letztes Jahr. Also da musste schon auch was kommen. Mit Swinson, einer, der letztes Jahr 8,5-6 hatte. Also, wenn man fast alle durchgeht, schaut das ganz gut aus. Ich habe einen einzigen Kritikpunkt, warum die in der vierten Runde Craig Woodson, den Safety, holen. Das wäre für mich so die Position gewesen, weiß ich nicht, braucht es eigentlich nicht unbedingt. Da hätte ich dann eher Edge schon vermutet.
Ja, was sie dann erst in der fünften gemacht haben, mit Swinson. Ja.
Du hast Kyle Dagger und Jabril Peppers, klar, auf lange Sicht gesehen, du hast Marcus Epps noch geholt von den Raiders.
Stimmt,
hätte ich jetzt die Position nicht unbedingt als großes fehlendes Puzzleteil gesehen. Da hätte ich dann vielleicht, wie gesagt, Edge, wobei in der fünften Runde dann den Swinson ja bekommst. Vielleicht aber noch einen Wide Receiver. Da waren zum Beispiel noch ein Royals verfügbar. Kommt vielleicht dann noch später heute. Ja. Du hast einen Ayomano, so heißt er richtig, den ich zum Beispiel sehr, sehr spannend finde. Den hätte ich auch bei den Patriots spannend gefunden. Der ging dann zu den Titans. Einer, der dir auch Contested Catches bringt, große Hände hat, lange Arme. Den hätte ich zum Beispiel auch noch sehr passig gefunden. Aber das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau, den Patriots, wenn ich ehrlich bin.
Total.
Das ist mein einziges Ding, wo ich sage, weiß ich nicht.
So ein zweiter Receiver, weil sie da doch auch ein bisschen mehr Need hatten und vielleicht nochmal ein anderer Spielertyp, bin ich bei dir. Ja, kann man durchaus so sehen. Am Ende des Tages wird das oft so sein, dann, wenn sie da an der Stelle sind und jemanden vielleicht einfach nur langfristig haben und ihnen der Spieler einfach sehr gut gefallen hat auf ihrem Draftboard, und dann ist er da oben gerückt. Ne? Also Das ist dann natürlich immer so eine Sache. Ich kenne das selbst vom PlayStation-Spielen, wenn du dann einen Board hast, dann als Favoriten gesetzt und willst eigentlich jetzt einen, keine Ahnung, Wide Receiver nehmen und dann siehst, oh, der ist aber richtig gut, der gefällt mir so gut, nimmst du halt den. Ne? Also das ist immer die Frage, wie das dann zustande gekommen ist.
Aber genau. Dem geben wir eine gute Note, oder?
Ja, absolut. Sollen wir Schulnoten vergeben, oder was?
Nö, war jetzt einfach nur so dahergesagt, okay. Aber also wenn wir Schulnote, den würde ich schon eine 1 geben.
Ja, definitiv. Definitiv. Welche Note gibst du denn den Kansas City Chiefs, die wir auch so ein bisschen als ganz guten Draft betiteln wollen?
Ja, ich glaube, den muss man, das wird zwar vielen nicht gefallen, auch eine sehr, sehr gute Note. Wahrscheinlich auch, ich will jetzt nicht mit Minus und sowas anfangen, aber da würde ich, glaube ich, schon auch in Richtung 1 gehen, muss ich zugeben.
Ja.
Also, weiß ich, ob Ihnen ein bisschen was einfach in Schoß gefallen ist, aber ich habe mir die Top-Teams da angeschaut, gerade so die Eagles, die Ravens, die Chiefs und ich fand, die Chiefs haben insgesamt dann den besten Job gemacht, weil ich hatte so eine Liste mit Needs aufgeschrieben bei den Chiefs. Need Nummer 1, reden wir jetzt eigentlich seit Jahren drüber. Left Tackle. Und was machen sie? Ja, Left Tackle, ja. Und der ist ihnen so ein bisschen in den Schoß gefallen mit Josh Simmons. Sind dann ja noch eine Position nach hinten.
Die haben sogar noch einen Zücker, die mit einem 5-Runden-Pick dazu bekommen von den Eagles. Das hatten wir ja schon letzte Woche.
Die haben in der Free Agency Jalen Moore aus San Francisco geholt. Das hat jetzt, glaube ich, keinen von den Socken gehauen. 2 Jahre, 30 Millionen, auch nicht ganz so billig. Aber jetzt mit Josh Simmons, der Injury Concerns hat, ja, diese Knieverletzung, die er sich zugezogen hat, die steht einfach noch im Raum, die kann man nicht wegdiskutieren. Aber trotzdem, einer an 32 seiner Qualität noch zu bekommen, der wahrscheinlich ohne Verletzung Top 10 gewesen war, vielleicht dann in dem Draft für Will Campbell an die 4 gegangen wäre,
ja,
zu den Patriots, boah, finde ich schon ein super, 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 super Ausgang in der ersten Runde für die Chiefs.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn der seine Patellasehnenprobleme, hatte sich ja die gerissen und das hat ihn noch ein bisschen beeinflusst auch in letzter Zeit, aber das scheint alles, so was man liest und hört und sieht, völlig okay zu sein, aber natürlich hat er da mal eine Verletzung gehabt, deswegen schrecken da Teams immer ab, das hatten wir ja mal vorhin, wenn da so kleine Nuancen schon sind, dann ne, nehmen die dann vom Bord. Für mich kann das einer sein, weil wir ja da die letzten Jahre eigentlich, muss man sagen, immer Rotation hatten, beziehungsweise da ein Spieler gefehlt hat, in dem jungen Jahren einer seiner da total reinwachsen kann und die fette Achse wird für die nächsten, ich sage jetzt einfach mal 4-5 Jahre, solange der Vertrag dann eben läuft als Rookie, vielleicht sogar länger, also der zukünftige Franchise-Left-Tackle, wenn es sowas gibt, ist für mich da definitiv möglich und das ist perfekt, dass der da hingefallen ist.
Genau, der muss jetzt dann fit bleiben, fit werden, aber dann ist es auf lange Sicht, du hast jetzt einfach deinen Left-Tackle gefunden und der fällt dir quasi in den Schoß, weil an 32, 30, 28 kriegst du keinen mit dem Potenzial, ohne dass er irgendeinen ein Minus hätte auf seiner Liste. Und deshalb bei ihm die Verletzung.
Ja. Danach haben sie in der Runde 2 und 3 die Defense darum gekümmert, beziehungsweise auch in der, ja genau, Runde 2 und 3 mit Defensive Tackle Norman Lott und dem Edge Gillott, wenn man ihn so ausspricht.
Ashton Gillott, glaube ich.
Gillott, ja. Noel, Ashton Gillott.
Gillott, glaube ich.
Gillott wäre auch witzig. Gillott. nein, Gillott, glaube ich, ist richtig. Das können auf jeden Fall Impact-Player sein. Norman Lott ist so einer der gefährlicheren in der Interior-Line. Das ist eine super Ergänzung. Ich glaube, über den haben wir sogar gesprochen, als wir die Vorschau gemacht haben, dass der bei den Chiefs durchaus reinpassen könnte. Haben auch wir? Noch ein bisschen Echt? Konstant. Ich meine
bei dem
schon,
war ich ein bisschen überrascht, dass er so hoch tatsächlich wegging. Aber ja, er passt natürlich zum Need, dass du Pass-Rush von der D-Line brauchst. Mal.
Ich hatte den zumindest bei mir in den Notizen zu stehen. Ob ich es erwähnt habe, weiß ich gar nicht. Ich gucke jetzt gerade hier.
Weil Gillott dann bringt eben auch nochmal so frisches Blut da rein beim Pass Rush, weil die hatten eigentlich Jones und Kalaftis, die für Pass Rush gesorgt haben, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja, total, aber der Gillott ist nochmal so ein anderer Spielertyp. Natürlich jung, muss man abwarten, was er dann zeigen kann, aber deswegen ist das eine super Ergänzung, finde ich. Also alleine das ist ja schon super. Und wenn man dann auch den Cornerback Williams noch nimmt, wo man sagt, der ist Scheme-Fit, was ich so gelesen habe, einfach, ne, der passt da in diese defensive Ausrichtung der Kansas City Chiefs super rein, kann jetzt gar nicht so viel über ihn sagen, bin ich ehrlich, außer dass er ein Ballhawk ist und auch Konstanz braucht, aber das brauchen alle, die in der dritten Runde gedraftet werden.
Hat ein gutes Auge eben in der Coverage, deswegen wird er schnell mal zum Ballhawk. Der kann gut tackeln, hat jetzt keinen überragenden Longspeed, aber finde ich zum Beispiel auch, dass das auch wieder, also Need war, an der D-Line was zu machen, haben sie 2 geholt, vielleicht den Norman Lott für mich ein bisschen hoch, aber will ich jetzt gar nicht kritisieren. Du hast den Cornerback, weil das haben wir letztes Jahr diskutiert, da gibt's eigentlich nur eineinhalb, dann ist Jalen Watson ausgefallen in Woche 7 und dann war eigentlich da Feuer frei auf der Seite, weil sie da keinen Ersatz, also keinen gleichwertigen Ersatz hinbekommen haben. Joshua Williams, Nasir Johnson, der Rookie Chris Roland Wallace, die haben es alle nicht so hinbekommen, eben wie Watson, der dann in den Playoffs wieder da war. Es ging in den Super Bowl, jetzt hast du mit Williams einen, der Potenzial hat, sind ja dafür extra 10 Positionen hochgetradet. Finde ich auch guter Move von den Chiefs einfach. Mhm. Clever.
Ja, total. Dann hast du ihn ja schon angesprochen vorhin bei den Patriots, wo du ihn vielleicht auch gerne gesehen hättest. Der war dann noch verfügbar in der vierten Runde Wide Receiver Jalen Royals, der gekommen ist. Was man von dem hört, ist, dass er auch einfach variabel einsetzbar ist, was den Chiefs immer gut tut.
Yards after Catch, auch gut für die Chiefs.
Auch gut für die Chiefs.
Also für jeden gut.
Passt da total dazu. Also ich habe mir als Fazit aufgeschrieben, Positionen eigentlich top besetzt, ohne wirklich, wo man sagt, außer Norman Lotz, da bin ich ein Stück weit bei dir, aber ohne so einen richtigen Reach zu haben. Also es hat alles Sinn gemacht an der Position und auch in der Runde, wo sie den genommen haben. Das Einzige war der Up-Trade für den Cornerback, den fand ich unnötig an der Stelle, muss ich ehrlicherweise sagen. Weiß nicht, ob die anderen Teams, die da in dem Moment gerade drumherum waren, da auf einen Cornerback gegangen wären. Genau, aber sie haben ja auch nochmal ein Zückerli bekommen mit dem 5-Runden-Pick in der ersten Runde mit dem Tausch mit den Eagles. Deswegen kann man das dann, glaube ich, ein bisschen außer Acht lassen. Und sie haben den Spieler bekommen, den sie wollen, der da super reinpasst. Dann wirst du vielleicht auch einfach mal ein bisschen nervös, in Anführungsstrichen, ohne dass diese Franchise nervös wird. Aber dann macht der Trade natürlich schon Sinn. War mir nur ein bisschen, ein bisschen zu teuer, wenn ich das so sagen kann.
Ja, auch der letzte Pick nochmal, ein Running Back, Breshad Smith, nochmal so ein Receiving Back, das war ja vor Jahren schon mit Jerick McKinnon, das mag Andy Reid immer ganz gerne, deswegen, da haben sie auch nochmal einen spät bekommen, also rundherum auch der Linebacker, das ist ein solider schon mal, Jeffrey Besser, der wird da auch gut reinpassen, weil er gleich nicht starten muss, also er kann sich da entwickeln, bei den Linebackern gibt's jetzt kein Problem per se, Chiefs für mich. Ja, jetzt gehen wir es gerade nochmal durch, wenn wir Schulnoten geben, ist eine 1, ehrlich gesagt, bei den Chiefs.
Ja, das sehe ich ganz genauso, ja.
Jetzt habe ich vorhin schon mal angesprochen, dass ich mir die Top-Teams so ein bisschen durchgegangen bin. Du hast dir die Ravens aufgeschrieben. Da bin ich jetzt gespannt, weil eigentlich kamen die für mich so ein bisschen unspektakulär vor, wenn ich ehrlich bin. Das soll gar nicht blöd sein, weil sie viele Picks hatten, aber irgendwie so, wir haben unsere paar Needs abgeklappert. Ciao, Dankeschön, wir contenten wieder.
Ja, genau. Und ich habe mir auch lange überlegt, ob ich sie wirklich daneben soll hier bei uns in dieser Podcast-Folge. Aber ich versuche es mal von vorne bis hinten so ein bisschen schneller durchzugehen. Safety, Malachi Starks. Bester Safety in dieser Klasse, finde ich. An 27 ist er ihnen in den Schoß gefallen. Es war vorher schon klar, dass sie ihn gerne hätten, dass sie ihn haben wollen. Sie haben ihn bekommen, mussten nichts dafür tun. Das ist eine super Ergänzung zu Hamilton, sodass der dann auch wieder ein bisschen variabler eingesetzt werden kann. Also Starks ist perfekt in der ersten Runde. Dann, warum ich auch lange überlegt habe, Mike Green, den du ja auch selbst sehr hoch hattest.
Das ist für mich der Stil des Drafts, wenn ich ehrlich bin.
Total. Ist ein Top-20-Spieler, in Runde 2 auch ihnen in die Hände gefallen, ne? Genau aus diesen Gründen. Und warum? Weil es diese Vorwürfe wegen sexuellen Übergriffen in der Highschool als auch in Virginia College gibt, / gab. Deswegen war der dann auch bei sehr vielen gar nicht mehr auf dem Board, was man jetzt im Nachgang gehört hat. Sportlich gesehen ist das aber absoluter Stil. Das sehe ich genauso wie du. Also einer, der auch eine Soforthilfe.
Absolut.
Sein kann in der dritten Runde Emory Jones, der Tackle, so ein Typ, so ein Hybridspieler, der vielleicht rotieren kann, der, wo ich mir nicht ganz klar war, das hatten wir bei einigen Spielern auch, kriegt nicht mehr hin, wer es noch war, aber der als Tackle ausgerufen wurde, aber auch schon Guard gespielt hat, das heißt,
hat man viele, ja.
Sehr, sehr spannend, finde ich, ein super Drittrunden-Pick, der kann auch perfekt da reinpassen. Der Rest, da bin ich bei dir, eher relativ unspektakulär. Linebacker, vierte Runde, Buchanan, ein Guard noch, ein zweiter in der fünften Runde mit Carson Vinson, Cornerback noch, ein Kicker genommen.
Kicker ist spannend.
Ja,
Kicker finde ich spannend.
Ja, nach den Leistungen zuletzt.
Leistungen, dann gibt es ja die Deshaun Watson-Vorwürfe quasi gegen Tucker.
Stimmt, was man sagt.
Also Kicker finde ich tatsächlich mit Tyler, wie hat ausgesprochen, Loop wahrscheinlich, oder?
Tyler Loop, ja.
Ja, von Arizona. Boah. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn er tatsächlich sogar gebraucht wird 2025. Das hat mich dann schon
ein bisschen, sein.
Also das überrascht gar nicht, aber geht vielleicht in die Richtung, was ist los mit Tucker?
Genau. Dann den Wide Receiver LeJonte Wester, ja, sechste Runde, völlig okay. Ist spannend, ist ein junger Spieler, der noch wachsen kann. Pebbles, den, wenn er so ausgesprochen, ich denke immer an Pebbles von diesem Cartoon von Fred Feuerstein. Defensive Tackle, wenn er so zuschlägt, dann Hut ab, dann haben sie alles richtig gemacht. Ist auch ein spannender Spieler, will jetzt gar nicht jeden einzelnen durchgehen. Mein Fazit ist, die ersten zwei Picks mit oder zweieinhalb mit Emory Jones, den Tackle, /Guard, sportlich herausragend und perfekter Fit für die Ravens und danach absolut solide, wo man sagen muss, das passt und das können sie gebrauchen für Tiefe und diese Spieler, die sie da geholt haben, finde ich eben spannend, weil die eine für mich alle, fast alle Upside haben, deswegen sind sie für mich ganz klar sehr, sehr gut aus dem Draft zu beurteilen.
Ja, die hatten nur ein paar Needs, die haben sie adressiert und der Rest war dann, wo können wir an der zweiten Reihe, dritten Reihe was machen und das ist ihnen, glaube ich, schon geglückt, ja.
Ja, ganz genau. Weil du Top-Teams angesprochen hast, du hattest auch noch die Cowboys mit aufgeschrieben.
Soll ich zu den Cowboys gehen? Ja,
ja, also, oder gerne, ja. Da bin ich gespannt, weil die habe ich tatsächlich mir angeguckt und dachte so,
Also hättest du mir gesagt, nachdem wir letzte Woche aufgezeichnet haben, nach der ersten Runde, ich werde die Cowboys nächste Woche ansprechen, hätte ich gesagt, ja, aber nicht auf der positiven Seite, ja. Weil, also Tyler Booker an Position 12, der Guard, ist ja überhaupt kein Fehler, aber da haben wir vor einer Woche schon gesagt, ja, schon ein bisschen hoch, hätten wir wahrscheinlich auch weiter hinten bekommen können, haut mich jetzt nicht vom Hocker nochmal, der wird Ihnen sofort weiterhelfen.
Selbst Micah Parsons fand's nicht so geil. Ne? Da gibt's ein ganz lustiges Video, der, ich weiß gar nicht, wo der zu Gast war.
Ich glaube, war das wieder sein Podcast irgendwas?
Ja, irgendwie so Podcast Live Coverage vom Draft. Der war jetzt nicht so begeistert, aber ja, fahren Sie fort.
Genau, du hast den Nachfolger von Zach Martin. Alles gut, es hat uns beide nicht vom Hocker gehauen. Ich glaube, ganz viele hat's nicht vom Hocker gehauen, weil wir alle eher vielleicht einen Wide Receiver erwartet hätten. Ich glaube, wenn Tetteron McMillan da noch zur Verfügung gestanden hätte, wäre das vielleicht jetzt ein Dallas Cowboy. Ist auch egal, es ist anders gekommen, das kann man ja eh nicht. Das ist das Schöne am Draft. Aber wie es dann weiterging, dachte ich jedes Mal wieder, oho, die Cowboys. Donovan Esiruaku, Edge, fand ich extrem spannend, war bei mir auf dem Board, glaube ich, dann der 5. oder 6. Ich glaube sogar der 5. Boston College, das war der Typ, der bei diesem 20-Yard-Shuttle, was Explosivität, Body Control, Richtungsänderungen so unfassbar performt hat mit 4,19 Sekunden, der zweitbeste Edgewaff bei 4,33 Sekunden. Der ist zwar anders heißt, aber der hat lange Arme, eine brutal gute Athletik, der hat smoothe Bewegungen, deswegen war bei dem Shuttle eben auch ganz gut. Und da haben die Cowboys eben auch noch meines Erachtens ein Need gehabt, DeMarcus Lawrence, den haben sie an die Giants verloren. Du hast Dante Fowler von den Commanders geholt. Aber da finde ich Esiruaku extrem spannend, hat für mich absolut gepasst. An der D-Line hast auch noch einen Tackle geholt mit Jay Touia. Mhm. Der ist in der 7. Runde, also ganz, ganz spät. Das ist ein massiver Brocken. Ich weiß nicht, ob du da nochmal Bilder gesehen hast. Der ist 1,88 groß, aber 155 Kilo.
Ich sage immer, der ist so breit wie groß. Also das ist wirklich...
Ja, genau. Das ist.
Ja, da passt Kraftwürfel das erste Mal so richtig tatsächlich. Ja.
Der ist jetzt kein Runstopper, aber in der 7. Runde finde ich das völlig in Ordnung, den geholt zu haben. Der wird in der Line dir wahrscheinlich, vielleicht nicht gleich, aber auf lange Sicht weiterhelfen können. Und dann, 3. Runde, jetzt bin ich ein kleines bisschen gesprungen, Siobhan Revell von East Carolina, Cornerback. Und da dachte ich, wow, auch das war bei mir auf der Need-Liste, weil das war ja meine Theorie, du hast mit Darren Bland und Trevon Diggs eigentlich zwei gesetzte Spieler, nur Diggs hatte einen Kreuzbandriss. Gut, ja, Revell hatte auch einen Kreuzbandriss, muss man auch sagen.
Ja, stimmt.
Also das ist dann Diggs 2.0, aber einer von beiden, in dem Fall vielleicht Minus und Minus ergibt Plus, was Kreuzbandrisse anbelangt. Keine Ahnung, wann Diggs wieder da ist, aber ich finde Revell, wenn er dann hoffentlich fit ist, ganz spannend, was der für so eine Kombination bringt aus Speed, aus Größe. Der ist 1,88 groß, also ein großgewachsener Cornerback. Der hat eine große Spannweite. Der hat schnelle Füße mit Stops. Der hat gute Ballskills. Also der gefällt mir richtig gut. In der 3. Runde zu den Cowboys habe ich auch gedacht, okay, Chapeau. Sehr, sehr gut gemacht. Und dann, das hätte ich wahrscheinlich eher sogar ein bisschen früher adressiert. In der 5. Runde kommt ein Running Back.
Ja,
das hätte ich jetzt früher erwartet, gebe ich zu, aber du hast Jaden Blue in der 5. Runde, in der 7. Runde noch Phil Maffa und du hast jetzt Javonte Williams und Miles Sanders. Ist jetzt nicht splashy, macht jetzt nicht den obersexy Eindruck, aber trotzdem hast du jetzt zwei dahinter. Das sind keine Megatalente, aber die sich auch da wieder entwickeln können, weil das Board dann schon leergefegt war. Also Blue war der 14. Running Back, Maffa müsste der 24. gewesen sein.
Das ist übrigens genau meine Kritik, weil du es vorhin mit den Wide Receivers gesagt hast, ich wäre beim Running Back auch früher gegangen aufgrund, natürlich sind die anderen zwei solide, keine Frage, die haben auch schon tolle Sachen in der NFL gezeigt, die sie geholt haben, die haben der den Running Back Room umgerüstet, jetzt auch mit diesen beiden Rookies, aber da wäre ich auf jeden Fall, ich kann jetzt keinen Namen sagen, auf wen ich eher gegangen wäre, aber safe früher.
Das ist eben, ich könnte mir vorstellen, dass sie früher das hatten, dann ist ihnen vielleicht Esiruaku und Revell in den Schoß gefallen.
Ja.
Dass dann sagst, oh, die können wir nicht liegen lassen. Und das verstehe ich dann irgendwo. Ich verstehe aber genauso die Kritik, weil die von mir auch kommt. Also eigentlich hast du keinen Running Back und Williams und Sanders sind nicht deine Zukunft und werden wahrscheinlich auch kein brutales Duo sein. Das kann ich schon nachvollziehen. Mal schauen, ob sich da einer von beiden dann zur Nummer 3, vielleicht zur Nummer 2 dann entwickeln kann. Blue, der hat eine wahnsinnige Explosivität. Im Fußball würde man sagen, der kann auf einem Bierdeckel ausspielen. Maffa hat dann mehr die Physis, mehr so diese Downhill-Elemente.
Wird aber schwierig, weil er dann keinen Raumgewinn hat, wenn er das auf dem Bierdeckel macht. Ne? Aber
Schauen wir mal. Und es gibt natürlich trotzdem noch einen fetten Kritikpunkt. Das ist Running Back, so ein halber und dann natürlich trotzdem Wide Receiver. Hab gerade vorhin angeschaut, Tetteron McMillan, wenn er ihnen auf 12 in den Schoß gefallen wäre, hätten sie ihn behalten. Also hätten sie genommen, bin ich mir fast sicher. Sie haben halt einfach gar keinen genommen.
Ja.
Und das ist jetzt natürlich schon, deswegen kann es keine 1 geben. Das ist dann schon eher im Zweierbereich. Trotzdem wollte ich sie irgendwie ansprechen, weil sie mir an Tag 2 und 3 schon gefallen haben. Mhm. Aber das ist vielleicht gar nicht das Problem im Draft, sondern dieses Wide-Receiver-Ding oder andere Sachen. Du warst halt wahnsinnig träge in der Free-Agency. Dann bist auch selber schuld, dass du im Draft logischerweise nicht alles adressieren kannst. Es gab jetzt ja Gerüchte über Amari Cooper, der vielleicht heimkommt als Wide-Receiver 2, weil du brauchst einen Wide-Receiver 2. Ja. Deanna Rossini von The Athletic hat mal George Pickens ins Gespräch gebracht, ob es da schon, glaube ich, im Draft oder beim Draft auch schon Gespräche mal gab über einen möglichen Trade, kam jetzt nicht zustande. Aber das ist ein Riesenloch, Wide Receiver 2. Also Lamb, klar, super, alles gut. Dahinter nicht super, nichts gut. Und das ist eine Kritik, aber da ist es vielleicht der Draft, oder wäre es zu einfach, nur auf den Draft zu schauen, wenn du eine Free Agency nicht machst, also wirklich nichts machst, musst du halt im Draft viel machen. Und da haben sie nicht so viel Schlechtes gemacht, muss ich zugeben.
Deswegen hast du da schon recht, wenn man dann vor allen Dingen ab Tag 2 mal guckt, das muss man ja dann auch mal bewerten, ne? Also auch für die Tiefe und sowas und was du da noch für Needs hast. Deswegen kann ich das schon auch durchaus nachvollziehen mit den beiden Kritikpunkten, als auch mit der, dass du es ganz gut fandest, was die Cowboys gemacht haben.
Also gerade Ezoraku und Revel Jr., die waren dann so zwei ausschlaggebende Punkte, wo ich sage, okay, die Cowboys, das ist an sich ein guter Draft. Du hast halt in der Free Agency mal wieder nichts gemacht. Das ist halt dein Problem.
Ja. Ganz genau so ist es. So, wen haben wir noch auf dem Zettel? Jetzt muss ich selber bei mir mal gucken.
Wir hatten noch ein Team, das wir beide hatten.
Ja.
Die Arizona Cardinals.
Arizona Cardinals, ja. Ich kann ja mal mein Fazit schon mal, bevor wir über die einzelnen Sachen sprechen. Mein Fazit bei den Cardinals ist, Defense war wichtig. Genau das haben sie unaufgeregt mit sehr guten Spielern gemacht. Das ist mein Fazit.
Fazit sagen, ja. Fast alle defensive Needs angepackt. Ja, anders siehste? Verpackt, aber perfekt. Kommt doch selber raus.
Ja, perfekt. Das ist genau das. Und ich finde, sie haben keine, wie sagt man immer so, Top-Star oder Premium-Position-Player geholt oder krasse X-Faktor-Spieler. Das sind alles Spieler, die zu den Cardinals passen. Das sind alles Picks mit Bedacht. Das sind keine großartigen Moves. Sie haben sich auf sich konzentriert. Sie haben keine großartigen Trades gemacht. Sie haben ihre Needs und die wichtigsten Positionen gepickt bzw. adressiert. Mit angefangen mit Walter Nolan, der Defensive Tackle in der ersten Runde, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, auch wenn da die Einstellung mal so ein bisschen das Thema war. Kelly Campbell als Veteran an seiner Seite, haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Der Cornerback Will Johnson aus der zweiten Runde ist ein größerer, das hast du ja auch schon mal vorhin gesagt. Top 20 Spieler, wenn man so will,
das ist auch einer so ein Stil. Das könnte halt ein krasser Reach werden. Da gab es diese Concerns bei allen Teams, dass der eben vielleicht sogar chronische Knieprobleme dann haben sollte. Und das hat dann viele abgeschreckt, was ich auch nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite, wenn der mir 2, 3 Top-Jahre gibt, und das hoffe ich einfach, dass er es hat, dann ist der mit 47 bei den Cardinals. Selbst wenn er danach dann aufhören müsste, was ich natürlich ihm überhaupt nicht wünsche, weil es ein toller Cornerback ist. Aber die 3 Jahre sind auf
total
Top-Niveau dann.
Ja, und eben genau das auch. Das ist ein perfekter Scheme-Fit für Arizona in dieser zone-lastigen Defense. Da passt er rein, das kennt er. Ist ein bisschen größer. Der wird uns, glaube ich, Spaß machen, wenn er hoffentlich fit bleibt. Ja. Deswegen all das total sinnig bei den Arizona Cardinals.
Ja, weil ich hatte auf Needs eben, das hatten sie in der Free Agency mit Sweat sind sie das angegangen. Ich fand aber auch Jordan Birch in der dritten Runde, so ein athletischer, noch roher Pass-Rusher, aber klar, irgendwann geht's dann los, dass du nicht mehr die kompletten Typen bekommst. Der hat sich 2024 nochmal klar gesteigert. Ich finde Cody Simon auf Linebacker, 4. Runde, das ist so eine Tackle-Maschine. Einer, der Leadership bringt, der war auch Team-Captain bei Ohio State, finde ich auch irgendwie passig. In der 5. Runde noch einen Cornerback nochmal geholt mit Denzel Burke. Der war zum Beispiel bei Consensus Board auch so bei 120, den haben sie jetzt auf 174 gepickt.
Ja.
War ein Downtrade. Ne? Bringt dir nochmal Tiefe im Backfield, weil du natürlich mit Will Johnson eigentlich einen hast, der starten soll. Trotzdem schadet es ja nie, noch einen zweiten, dritten zu haben. Was du gerade vorhin gesagt hast, dass Johnson da dazu passt, das gilt auch für Burke, Zone Coverage Spezialist. Solider Backup, der wird kein Starter sein, solider Backup. Deswegen, Cardinals, defensiver Need, check.
Ja, ganz genau so sieht's aus. Und ich finde auch wenn du Birch angesprochen hast und alle anderen, die können auch rotieren in dem, was sie jetzt generell als Spielermaterial, das verbotene Wort, haben. Und deswegen macht es absolut Sinn als Sieger, ja. Jetzt habe ich es doch gesagt.
Fühlen sie aber bei denen auch so ein bisschen an, als Sieger, muss ich schon sagen. Ist natürlich sehr auf die Defensive fokussiert gewesen, wenig Offensive. So ein Wide Receiver hätte ich durchaus ganz spannend gefunden. Auf meiner Liste stand eigentlich ein erfahrener Wide Receiver, sprich, das wäre eigentlich eher
schwierig geworden.
Gewesen, ja. Aber so ein einer, der Speed bringt, so ein Field Stretcher, Kyle Williams, ja, haben wir gerade vorhin angesprochen, der bei den Patriots gelandet ist, wären die Cardinals wahrscheinlich auch nicht beleidigt gewesen. Aber vielleicht bekommst du noch ein bisschen mehr von Marvin Harrison Jr., der ein gutes erstes Jahr, der aber noch kein überragendes oder ein solides erstes Jahr, da warst du ja noch nicht so happy mit ihm.
Da war ich sehr enttäuscht irgendwie.
Ja, kann man auch nachvollziehen. Deswegen, du bist jetzt da mal angegangen, wirst deutlich besser sein in der Division. Cardinals, also Rams als Sieger, aufpassen. Ja. Cardinals könnten gefährlich auf jeden Fall werden.
Das stimmt. Alles soweit richtig gemacht im NFL-Draft. So, was haben wir noch offen? Bei Gefällt mir, hast du noch die Seattle Seahawks auch aus der NFC West, sehe ich gerade.
Stimmt. Die hatten ein bisschen anderen Ansatz, weil die halt, das ist halt einfach Teil der Wahrheit, in der Offseason alles auf links gedreht haben.
Ja, das stimmt. Ja. Also, das ist immer schwierig dann zu bewerten, finde ich auch. Ne? Ja.
Du hast halt keinen Geno Smith mehr, du hast keinen Top-Receiver mit DK Metcalf, du hast keinen Tyler Lockett mehr als erfahrenen Hasen und deswegen, wenn wir es gerade bei Cardinals mit der Defensive hatten, da war offensive Trumpf 9 von 11 Picks in die Offensive investiert. Kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen. Was hatten wir sie gelobt? Ab Woche 11 letztes Jahr waren sie eine Top 6 Defensive. Und ich glaube auch, da wird nicht so viel passieren. Bekommst aber noch einen Superspieler mit dazu, mit Nick Emonwori, Safety, zweite Runde, den wir ja auch gesagt haben, könnte da vielleicht durchaus reinpassen in so ein Baltimore-Scheme, McDonald's-Scheme bei den Seahawks. Er ist es geworden in der zweiten Runde, sind für ihn auch hochgegangen. Klar kann man immer so ein bisschen kritisch sehen, wenn du den späteren Zweitrunden-Pick und den Drittrunden-Pick abgibst. Auf der anderen Seite, wenn du einen hast, wo du das Gefühl hast, der passt für uns perfekt rein in der Defensive, wo wir nicht viel verändern müssen, kann ich das nachvollziehen. Das war dieser Dude mit diesem überragenden Combine. Der bringt dir Athletik, der bringt dir Schnelligkeit, der ist groß gewachsen, 1,91. Der passt nicht zu jedem Team, gar keine Frage, haben wir glaube ich auch angesprochen. Der passt aber zu einem McDonald.
Ja.
Und da ist er jetzt gelandet, dementsprechend, ja, war ich jetzt überhaupt nicht überrascht, dass der dann gezogen wurde in der zweiten Runde und dass sie für ihn sogar ein bisschen hochgegangen sind. Und dann haben sie noch einen in der D-Line geholt mit Riley Mills in der vierten Runde. Der ist 1,96 groß, 132 Kilo, der ist super athletisch, der ist trotz dieser Wucht echt schnell. Der ist variabel im einsetzbar, hat Tackle oder Edge gespielt. Run-Defense ist ein Schwachpunkt, aber nochmal, du kommst in eine gute Defensive rein, wenn sie das halten. Dementsprechend musst du ja nicht alles sofort reinbringen. Der ist aktuell noch verletzt, der kommt von einem Kreuzbandriss zurück, aber fand ich zwei, jetzt aus defensiver Sicht, komplett nachvollziehbare Moves und dann war eben der volle Fokus Offense, Offense, Offense. Neuer Quarterback mit Sam Darnold, was war nicht gut. O-Line sind sie mit Gray Sable in der ersten Runde angegangen. Da könnt ihr letzte Woche die Ausgabe auch nochmal anhören, wo wir über den nochmal gesprochen haben. Der war ja bei fast allen Mock-Drafts.
Ja.
Eigentlich bei den Seahawks ist jetzt auch, glaube ich, nicht so eine Überraschung. In der sechsten Runde noch einen Guard geholt, in der siebten Runde noch einen Tackle geholt. Ja, das wird jetzt auch nicht sein, dass die ihnen wahrscheinlich sofort weiterhelfen, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, aber das, was sie auch auf jeden Fall gebraucht haben, ne? Was wir die letzten zwei Jahre mit dieser Offensive Line im Zusammenspiel auch mit Geno Smith ja häufig kritisiert haben.
Weil in der perfekten Welt hätten sie nicht Emonwori in der zweiten Runde geholt, sondern nochmal in der O-Line investiert. Ja, korrekt, du hättest zum Beispiel, also du hast, was war es, 35 hatte ich jetzt gesagt, oder war Emonwori? Ja, 35. Zwei Picks später ist Jonah Savannah zu den Dolphins gegangen, Guard. Also wenn du den noch dazu bekommst, einen neuen Center, einen neuen Guard, wäre es natürlich nochmal in der perfekten Welt super gelaufen. Ich verstehe komplett, dass du dir den Safety holst, der zu deinem Scheme passt. Also jetzt auch nicht wirklich eine Kritik. Bryce Cabledew, geiler Name. Ne, Bryce Cabledew, so heißt er. Ne, Bryce Cabledew. Rechtschreibfehler von mir. Bryce Cabledew. Vielleicht hat er sogar Außenseiter Chancen, dann zu spielen auf der Guard-Position. Je nachdem, wie sich das im Saisonverlauf entwickelt oder wie der sich auch entwickelt. Also auch da, du hast deinen Topmann geholt in der ersten Runde, dann nochmal was für die Breite gemacht und finde auch sonstige Picks, was sie gemacht haben. Arroyo, total. Tight End, dritte Runde, gefällt mir richtig gut. Receiving Tight End, zwar auch mit Verletzungsproblemen, der war aber mein Nummer 3 Tight End. Der hätte zum Beispiel auch in der dritten Runde vielleicht auch einen Guard noch holen können. Tate Rutledge oder Jared Wilson, der Center, wären da noch möglich gewesen. Hätte mir vielleicht sogar besser gefallen. Ich verstehe aber, dass du da was für die Offense machst. Aber eigentlich holen sie hier gar keine Tight Ends so früh in der dritten Runde. War aber dann Best Player Available. Der hätte es aber auch nochmal was in der O-Line machen können. Also da waren Chancen da. Sie haben sich anders entschieden, alles gut. Fünfte Runde, Torrey Horton. Das ist so einer, der auf lange Sicht dein dritter Wide Receiver werden kann, Outside Receiver. Sie haben ja im Moment noch Valdez Scantling. Das ist vielleicht eine Einjahreslösung dann wirklich. Ja. Aber da ist noch so einen schnellen, explosiven Downfield Receiver. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und dann halt der Knaller in der dritten Runde. Ich habe es jetzt extra zum Schluss noch hin.
Habe ich mir schon gedacht. Ich habe die ganze Zeit schon drauf gewartet, tatsächlich.
Jalen Milrow. Und das war ein Quarterback, der mir ja wahnsinnig gut gefallen hat. Und mir gefällt dieser Pick außerordentlich gut für die Seahawks. Irgendwie vom Gefühl her passt das für mich.
Weil du sagst, dass er natürlich, das ist ein junger Quarterback, der, glaube ich, mit am höchsten Upside hat, was das Potenzial angeht von dieser Quarterback-Klasse. Und er ist da eben als Backup eben lernen kann, was wir oder ich persönlich auch immer ganz oft sage, lasst einen jungen Rookie mal holen auf der Quarterback-Position und dann mal ein, vielleicht sogar zwei Jahre lernen. Ist es muss deshalb er. Oder?
Ja.
Ja, das also sowieso. Dass das muss, ist klar, aber auch rein sportlich, weil du glaubst, er passt da ganz gut rein.
Oder? Ja, und die Timeline passt. Du hast jetzt Sam Darnold 2 Jahre.
Korrekt.
Der macht da sein Ding. Du spielst natürlich mit Sam Darnold ganz anderen Football als mit Milrow, das eher so ein Lamar Jackson-Verschnitt ist, um das mal ganz schnell runterzubrechen. Also,
ja.
Noch kein überragender Passer, aber einer der besten Runner wahrscheinlich überhaupt auf der Quarterback-Position, der aus dem College kommt. Natürlich eine ganz andere Offense als mit Sam Darnold, ist klar. Ja. Aber die Timeline passt wunderbar und ich glaube, dass ja die Seahawks für sowas dann eher offen sind, sowas zu machen, als vielleicht manch andere Franchise. Gab es ja auch dann schon die Nachfragen an ihn Richtung McDonald auch, wird er so eine Taysom Hill-Rolle dann einnehmen? Haben sie gleich gesagt, nee, Milrow ist ein Quarterback, der ist kein Taysom Hill, der ist durch und durch ein Quarterback, also da wird es keine Spielchen geben, dass der mal als, weiß nicht, Running Back eingesetzt wird oder was auch immer. Also gibt es vielleicht auch mal, aber jetzt nicht so Taysom Hill-like. Finde ich auch gut, dass sie das klar sich dazu committed haben. Ich glaube, Seahawks und Milrow, nochmal, das ist schon ein Gamble, brauchen wir nicht reden. Ich finde es aber in der dritten Runde völlig
ist
okay.
Ist ja immer irgendwo, ja.
Da würde ich zu gerne schon in die Zukunft schauen, wie das in 3 Jahren, 4 Jahren ausschaut, weil der braucht Zeit, gar keine Frage. Hängt natürlich auch mit der Timeline der Seahawks zusammen, was Sam Darnold macht. Ich glaube jetzt nicht, dass er dieses Jahr da reinkommt, wenn Darnold schwächeln sollte. Ich weiß gar nicht, wer ist bei den Seahawks die Nummer 2?
Ui, Drew Lock ist ja nicht mehr da, ne?
Oder ist der wieder
Drew Lock ist noch da. Doch, der ist wieder zurückgekehrt, ne? War das nicht so?
Gut, aber ich glaube, es wäre auch nicht gut, wenn Milrow da reingeschmissen werden würde. Das würde nichts bringen.
Aber ich finde das auch sehr, sehr spannend, weil für mich ist das der agilere und jüngere Geno Smith, wenn du so willst. Wenn der im Passing-Game das noch lernen kann, wenn der mit der Offensive Line einen besseren Zusammenspiel hat, weil du sagst, im Lauf ist er richtig gut und Geno Smith konnte das ja auch, hat es aber natürlich jetzt nicht mehr allzu viel gezeigt, aber der war ja schon ein anderer Spielertyp als ein Sam Darnold und das mussten sie nicht. Wir erinnern uns alle, letzte Saison, ich glaube, lange, lange Zeit Platz 2 und auch so zwischenzeitlich Platz 1 in den Passing-Yards. Aber Geno Smith hätten sie auch gerne immer mal wieder anders eingesetzt mit RPOs. Und das könnte ein Jalen Milrow auf lange Sicht, also 2-3 Jahre, den Seahawks geben, die ja eben gerne, zumindest in den letzten Jahren, ein variables offensives Playbook haben wollen würden und dementsprechend so einen Quarterback-Typen brauchen. Das geht mit Sam Darnold nicht so, das ging mit Geno Smith nur bedingt. Und mit einem Jalen Milrow, wenn er sich da entwickelt, vor allen Dingen im Passing-Game, allerdings auch natürlich generell, dann ist das absolut möglich.
Du hast Clint Kubiak, der ja das balancierter machen wird als vorher unter Grubb, also gehe ich mal von aus. Ja. Keine Ahnung, ob der dann in 3 Jahren noch da ist. Dafür ist die NFL zu schnelllebig und da brauchen wir jetzt auch nicht zu sehr nach vorne schauen. Aber trotzdem, auch der setzt ja durchaus auch mal aufs Run-Game. Das könnte schon vom Gefühl her irgendwie dann passen. Ganz also genau. Milrow und die Seahawks gefällt mir. Und selbst dann, vielleicht noch zum Abschluss, in der 7. Runde Damien Martinez als Running Back geholt, wenn wir gerade beim Laufspiel sind. Auch das könnte noch passen. Ja. Hat mich eher gewundert, dass der bis in die 7. Runde gefallen ist. Der hat selber gesagt, you got another Beast Mode 2.0. Weiß ich nicht, ob er Herr Lynch 2.0 dann schon ist, aber nochmal so ein Power Runner nach Walker und Charbonnet, der dann von den beiden eher der Power Runner ist.
Ja.
Fühlt sich für mich jetzt auch nicht verkehrt an, in der letzten Runde da noch so einen zu bekommen. Also Seahawks hat mir gut gefallen, was sie gemacht haben. Das war eben, kann mal kurz erklären, wie ich da drauf gekommen bin, weil es natürlich noch andere Teams gibt, die auch einen guten Job gemacht haben. Ich habe mir die 2., 3. Runden, 4. Runden und so weiter, also 2. und 3. Tag, einfach so angeschaut und jedes Mal, wenn ich dachte, oh, gefällt mir, habe aber gar nicht drauf geschaut, wen sie jetzt alles gepickt haben. Einfach so mal im Hinterköpfchen schon notiert, was mir so gefällt, einfach so, was für Picks da gerade rauskommen. Wird dann nachher auch wichtig beim Team, wo ich ein bisschen in Anführungszeichen enttäuscht bin. Da kamen halt die Seahawks jedes Mal, wo ich dachte, oh, okay, sowas bei den Cowboys nämlich auch.
Ja, verstehe ich. Das ist ähnlicher Ansatz bei mir dann auch gewesen tatsächlich, ja, definitiv.
Jetzt haben wir noch ein Team, glaube ich, bei den Teams, die uns oder jedem Einzelnen gefallen. Hast du noch die Raiders aufgeschrieben? Willst du die noch?
Ja, kann ich gerne machen. Da kann ich es relativ kurz machen. Ich finde, dass die sehr viel auch strategisch richtig gemacht haben. Vor allen Dingen hat mich da überzeugt, diese Moves. Dass der Plan war, die Offense zu adressieren und dass der Ashton Chanty da in der ersten Runde gehen wird, war uns allen klar. Und dass sie das auch verbessern wollen und es auch getan haben mit diesen Picks, gefällt mir. Auch um das Team für, beziehungsweise vielleicht auch durch Pete Carroll zu stärken. Denn Jack Betch, wenn man ihn so ausspricht, glaube ich, ne, der Wide Receiver aus der zweiten Runde, ist auch einer, der, finde ich, ganz gut zu Las Vegas passen kann. Ashton Chanty sowieso. Dazu dann auch Pete Carroll Picks, finde ich, eben Darren Porter, der Cornerback. Also da hat mir auch Tag 2 sehr, sehr gut gefallen. Um es runterzubrechen, Running Back überragend, brauchen wir nicht drüber reden, haben wir schon oft genug getan. Right-Tackle-Position ist noch so eine kleine Baustelle gewesen, die vielleicht nicht ganz adressiert wurde. Das wäre vielleicht cool gewesen, um das Laufspiel wirklich nochmal kompetitiv zu gestalten, wenn sie da einen früher genommen hätten, zum Beispiel anstelle vom Cornerback. Aber ab Tag 2 haben sie schön Picks gesammelt. Durch Downtrades, das fand ich sehr clever, vor allen Dingen, wenn man schaut, wen sie dann da auch geholt haben, Spieler, die, finde ich, da ganz gut zusammenpassen. Sie hatten klaren Need auch auf Wide Receiver, das haben sie durch Jack Betch in der zweiten Runde gemacht. So ein physischer Power Receiver, der gut im Zone Coverage, gegen Zone Coverage ist, auch ein guter Blocker sein kann. Ebenfalls Darren Porter, das ist, habe ich auch jetzt nochmal nachgelesen tatsächlich extra, weil ich das mal so in einem Zitat gesehen habe. Viele Experten beschreiben den als der klassische Pete Carroll Cornerback, weil er groß ist, sehr athletisch ist, mit Wide Receiver Background ist und perfekt und jung, um ihn zu entwickeln ist. Deswegen passt er da auch ganz gut rein. Gab ja mein
Mockdrafts auch Cornerback, dass so ein Will Johnson da bei denen landet. Klar, da gab es dann die Knieprobleme oder die möglichen Knieprobleme. Deswegen Cornerback, war dann auch ein Need. Ja,
und auch so ein größerer, genau. Und dann das Need eben auch doppelt nochmal mit dem Wide Receiver Thornton aus der vierten Runde. Der ganz gut, glaube ich, mit Geno Smith zusammenpassen kann, weil er eher Outside spielt. Und insgesamt einfach ein guter Plan mit der Offensive, allerdings auch eben mit diesen Downtrades. Mein Fazit ist da einfach sehr viel auch strategisch da richtig gemacht, auch mit diesen Moves. Nicht überpaced, nicht unbedingt die besten Spieler da genommen, weil sie unbedingt müssen, weil sie da Needs haben. Und sie hatten ja auch sehr viel Needs, auch zum Beispiel in den Terry Line als Pass Rusher haben sie in der sechsten Runde JJ Pegues geholt, der für die Interior Line da durchaus dabei ist, der auch höher war bei einem oder anderen, was man im Nachgang liest. Sehr, sehr spannend zu den beiden Mallett und Miller, Quarterback-Mallett auch als Wide Receiver, kann ich wenig sagen. Aber der Rest drumherum, auch vor allen Dingen strategischer Natur mit Moves und Downtrades und Picks sammeln, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, weil ich hatte die Raiders jetzt auf meiner Liste. Ich habe gerade erklärt, wie ich zu meinen Teams gekommen bin, positiv wie negativ. Da waren die Raiders jetzt auf meiner Liste als neutral abgespeichert. Dann habe ich mir auch mal die Picks nochmal angeschaut. Okay, Ashton Chanty. Brauchen wir jetzt fast jetzt nicht aufmachen, holt man so früh einen Running Back, aber wenn du so einen hast, aus Raiders Sicht, und du willst laufen, do it, haben sie gemacht.
Das meinte ich, da wäre mit O-Line vielleicht dann direkt danach besser gewesen als ein Wide Receiver, aber ich verstehe auch den Punkt.
Aber auch da, genau, du hast Trey Tucker, Jacoby Myers, du hast keinen Davante Adams mehr, die Zeiten sind vorbei, hat auch nicht so funktioniert, dann hast ja, klar, den Cornerback adressiert, das war ein Need, da brauchen wir nicht reden, und dann hast du nochmal zweimal in die O-Line investiert. Also von daher, die Herangehensweise kann ich schon verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, vielleicht O-Line ein bisschen früher adressieren. Aber hey, ich hatte so jetzt nicht unbedingt auf meinem Gewinnerschirm. Jetzt nutze ich das Wort auch mal, weil es schneller geht.
Hey, Gewinner sind sie für mich auch nicht. Aber ich finde, sie haben einen strategisch und guten Job gemacht mit Spielern, die zu ihnen passen. So, und deswegen finde ich diesen Draft der Las Vegas Raiders gut.
Was tatsächlich bei mir während des Drafts so aufkam, und das ist eigentlich auch dann bei den Raiders, warum dieser Marcus Bowe bei den Giants so spät gelandet ist, Guard. Der war doch auch viel höher gerankt, weil der war am Ende auf Position 154, also in der fünften Runde.
Sogar nach Sanders. Puh, also der muss ja schlecht sein.
Aber da habe ich ganz viele Teams, wo ich sage, ey, warum habt ihr den nicht? Also gab es da Concerns, was auch immer. Ich fand den eigentlich ganz ansprechend beim Tape-Schauen. Würde bei den Raiders eben auch passen.
Kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Das werden wir zwar auch nicht auflösen können, da müssen wir jetzt Pete Carroll fragen, aber deswegen dachte ich nur, der war da rein theoretisch ja noch verfügbar. 98 und 99 nacheinander, zweimal in die O-Line, aber dieser Bowe ist bei einigen Teams wohl überraschenderweise dann durchgerutscht, also für mich überraschenderweise.
Ja, das sind mal so diese Teams, die einen ganz guten Job gemacht haben. Du hast es gerade schon angeteasert. Welches Team hast du denn dann, wo du sagst, oh, weiß ich nicht?
Was also nicht so gut gefallen hat. Während so ein bisschen die Teams, die unspektakulär waren, wie die Dolphins, die aber auch viele Needs haben. Die wollte ich jetzt aber dafür nicht nehmen. Ich fand die Bengals unspektakulär, aber irgendwie sind die Bengals fast immer. Deswegen haben sie auch sein lassen.
Die zumindest mal ein bisschen was in der Defense gemacht haben, was sie ja sonst gefühlt nie gemacht haben.
Den Punkt gebe ich ihnen, aber auch da ein bisschen mit Shamar Stewart zum Beispiel schon einen gewissen Gamble. Mir gefällt's, aber hat schon Gamble-Potenzial. Und dann, da bin ich jetzt vielleicht, oder wird nicht jeder mit mir d'accord gehen, bin ich bei den Buffalo Bills gelandet. Tatsächlich.
Und das gleich das vielleicht müsstest mal, du mir erklären.
Ja, vielleicht gleich mal vorneweg. Das heißt jetzt nicht, dass die Bills einen schlechten Draft hatten oder sowas. Ja. Die haben per se jetzt nichts falsch gemacht. Ich würde nur mal den Plan vielleicht hinterfragen oder was hinterfragen, wer bin ich, um den hinterfragen zu dürfen, aber zumindest so ein bisschen in Abrede stellen. Sie hatten ja scheinbar einen klaren Plan. Warum sollten die in Abrede stellen? Für mich wäre der Plan anderer gewesen. Also sehr viel Fokus auf die Defensive. Die ersten 5 Picks waren in der Defensive. 6 von 9 Picks gingen insgesamt dann in die Defensive. Okay, die Offensive hat an sich ja ganz gut funktioniert. Trotzdem, perfekt würde ich es jetzt nicht bezeichnen letztes Jahr. Halt viel Josh Allen, viel James Cook, wo der Vertrag ja auch noch nicht unterschrieben ist. Ja. Und Defensive, ja, gab schon mal so ein bisschen die Ankündigung, da könnte es auch ein bisschen neue Elemente geben. So, aber jetzt gehe ich es mal durch. Runde 1 haben wir auch vor einer Woche schon mal so kurz angesprochen. Maxwell Hairston, Cornerback. Und da geht's tatsächlich bei mir schon ein bisschen los. Das ist ein Spieler, der völlig okay ist für die erste Runde. Und trotzdem war mein Gefühl ein bisschen hoch. Ich hatte den in der zweiten Runde, habe ich vor einer Woche schon gesagt, ist eher ein kleingewachsener Cornerback mit 1,80. Da hätten wir so ein großgewachsener Trey Amos oder größerer, der ist 1,85. Der wäre für mich passiger gewesen, den haben die Commanders dann abgestaubt. Also nochmal, Hairston, der bringt Speed mit, der bringt auch diesen Recovery Speed mit, der findet einen Ball schnell. Er kann sich aber im Tackles steigern und wir wissen, dass die Bills in der Regel viel Zone-Defense spielen. Also es kommt da ein bisschen mehr auf die Physis an, aufs Tackling. Und da ist für mich Hairston jetzt nicht der optimale Spieler auf den ersten Blick. Kann natürlich sein, dass die Bills auch ein bisschen was verändern, was ja McDermott auch schon angekündigt hat. Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Aber da wäre jetzt vom Gefühl an Amos für mich passender gewesen. Gab auch so ein bisschen Injury-Concerns, die Schulter letzte Saison.
Deswegen ist er ihnen ja in den Schoß gefallen eigentlich ursprünglich. Ja,
auch. Deswegen also, hätte ich wahrscheinlich auch eher in der zweiten Runde. Ja. Ist dann der Ersatzmann für Rasul Douglas, der war 1,88 groß, weil ich glaube nicht, dass Rasul Douglas zurückkommt, weil sie nochmal zwei Cornerbacks geholt haben. Und auch das ist so ein bisschen Teil dabei, dass halt du wahnsinnig viel auf ähnlichen Positionen gemacht hast. Und das war so, jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, ah, wieder, Cornerback, warte mal, da war doch schon was. Ah ja, der dritte schon. D-Line, da war doch schon welche. Das ist der vierte D-Line oder sowas. Ja. Das war mir schon alles ein bisschen arg fokussiert auf selbe Positionen, weil, um schon weiterzumachen, also sie haben dann Strong in der 5. Runde geholt. Doch, Strong war 5. Runde, genau. Und Strong war 6. Runde und Hancock, Jordan Hancock, der war 5. Runde. Jetzt darf ich nicht durcheinander bringen. Hancock ist dann mehr einer für einen Slot, also Nickel, der kann auch Safety spielen. Strong ist ein spannender Spieler, könnt ihr mir vorstellen, dass der vielleicht im Roster auch durchaus schon eine gewisse Rolle spielt, als Ersatzmann natürlich. Aber ich weiß nicht, Hairston, nochmal, ist kein falscher Pick,
ich bin da,
ist jetzt nicht mein Pick, den ich sofort als passig empfinde.
Ich verstehe es, ich finde es auch immer schwierig, wenn man sehr viel auf den gleichen Positionen macht, wenn es Teams sind, die unbedingt zum Beispiel Wide Receiver brauchen, was wir gerade eben hatten, und zwei picken, einen früh, einen spät, wie zum Beispiel auch die Packers, dann macht das durchaus Sinn. Drei Cornerbacks fand ich auch ein bisschen merkwürdig, zumal sie ja den einen oder anderen auch verlängert haben, auch wenn du das Rasul Douglas-Thema schon angesprochen hast. Also an und für sich.
Davis White kam zurück. Klar, der ist jetzt nicht mehr der die große Rolle hat, aber natürlich. Der ist ja auch in deinem Roster einfach mit dabei.
Und wie du sagst, auch ziemlich ähnliche Spielertypen, aber ja, vielleicht ist da noch irgendwas, was wir noch gar nicht wissen, denn ich finde, bei den Bills muss man das, was sie in der Free Agency gemacht haben, immer so ein bisschen im Kopf halten und da haben sie ja eigentlich die ganzen Spieler, die ihre Leistungsträger sind, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch verlängert.
Absolut.
Und bin aber bei dir, dass das ein bisschen, merkwürdig wäre jetzt von meiner Seite ein zu hartes Wort, aber also ich verstehe deine Argumentation, definitiv.
Und das war jetzt einfach mal die Cornerback-Position, wo es mir einfach so beim Schauen so rüberkam, was schon wieder Cornerback? Und nochmal, Strong, glaube ich, ist ein super Fit, auch vom Scheme her, das ist alles gut. Der ist vielleicht sogar noch passiger als Hairston, in meinen Augen. Mhm. Und dann ging es aber eben auch mit der D-Line los. Da wollten sie größer werden. Herzlichen Glückwunsch, das ist ihnen gelungen. TJ Sanders, 1,93, der war dann in der zweiten Runde. Dion Walker auch tackled, 2,01 Meter. In der vierten Runde für Sanders sind sie 15 Positionen hochgegangen und haben noch einen zweiten Second Rounder abgegeben. Haben, glaube ich, ein bisschen Angst gehabt, dass den Niners ihn wegschnappen könnten. Die hatten nämlich dann, lass mich kurz nachschauen, 2 oder 3 Positionen später haben die dann nämlich gepickt und da war das, lass mich schnell nachschauen, damit ich keinen Blödsinn erzähle, ganz auswendig habe ich einen Draft dann nicht im Kopf. Auf jeden Fall haben sie auch einen Tackle sich geholt und es war, ach genau, ne, wo ist er weg? Hier, Alfred Collins, genau, 2 Picks später.
Collins jetzt. Alfred, ja klar.
Deswegen, vielleicht hatten sie Angst, dass der Sanders da dann schon weg ist und das war ihr Spieler, den sie aus sich ausgesucht haben.
Ja.
Für den Walker sind auch nochmal 23 Positionen hochgetradet.
Ja.
Und das ist schon viel, wenn es deine Spieler sind, alles gut. Aber du hast jetzt eine zweistellige Anzahl an D-Linern.
Mhm.
Also hast um die 12, glaube ich, D-Liner, weil Michael Hoyt, Free Agency, Larry Ogunjobi, Free Agency,
stimmt,
auch
stimmt,
noch geholt worden, sind aber 6 Spiele gesperrt. Also
ja.
Du hast ein Überangebot an der Line und das ist so ein bisschen, also da bin ich echt gespannt, was passiert, wer da rauspurzelt, weil deinen zweiten und vierten Pick wirst du nicht cutten nach dem Camp. Also das meine ich eben. Das
stimmt.
Ist also die Kritik an den Bills, deswegen, das ist kein schlechter Draft oder so, um Gottes Willen. Aber alles ein bisschen arg zentriert auf diese zwei Positionen. Und ich hätte bei der Offense schon noch ein, zwei Sachen gehabt, wo ich sage, hätte man vielleicht was machen können.
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich bin da total bei dir. Ich habe dann nicht ganz so drüber nachgedacht bei den Bills, aber das ist theoretisch, oder was heißt nicht theoretisch, sondern das ist quasi zutreffend zu dem Thema, was ich auch bei meinem Team habe, wo ich sage, weiß ich nicht so recht. Außer du hast noch was zu den Bills.
Vielleicht ganz kurz, was ich eben noch vielleicht mir gewünscht hätte. Wide Receiver ist relativ obvious, glaube ich. Du hast Josh Palmer geholt, den ich gar nicht schlecht finde für McCollins. Alles gut, aber das hat letztes Jahr schon alles super funktioniert mit Shakir und Co. Das muss schon wieder so gut funktionieren. Und ja, du hast einen Josh Allen, der kaschiert viel, aber es hat letztes Jahr viel gut funktioniert. Du hast danach noch Curtis Samuel, LaVisca Chenault, KJ Hamler. Haut mir jetzt nicht vom Hocker.
Ja, gut, das haben wir letztes Jahr auch gesagt, ne? Wenn sie es wieder so hinbekommen, dann ist das auch alles fein.
Klar, dann streicht das, was ich gesagt habe, weil, und dann, den muss ich noch kurz ansprechen, James Cook wartet noch auf einen neuen Vertrag. Ja. Der will mindestens 15 Millionen im Jahr. Nur CMC und Barkley haben mehr als 15 Millionen pro Jahr bei den Running Backs. Und du hast eine tiefe Running Back-Klasse. Entweder die sind schon so weit einig, dass es bald passiert, oder sie haben da was liegen lassen. Weil ich schaue nochmal nach, es kam kein einziger Running Back zu den Bills.
Nee, genau. Es gibt ja noch ein paar Free Agents. Ne? Ich glaube, J.K. Dobbins und Nick Chubb sind immer noch Free Agents.
Klar, genau, logisch.
Aber die passen jetzt auch, finde ich, nicht so direkt rein, meiner Meinung nach, wenn man es mal mit James Cook vergleicht. Ja, bin ich gespannt. Da wird noch was kommen und ich sag halt auch, wenn sie das wieder so hinbekommen wie letztes Jahr, das habe ich ja schon mal angemahnt, dann
vergiss alles, was ich gerade in den letzten 5 Minuten gesagt habe.
Genau, aber ich sehe es halt ein bisschen tricky, weil die Jungs ja auch bezahlt wurden. Und wenn du bezahlt wirst, ist es wie immer, kennt ihr das alles, dieses Thema in der NFL, dann ist vielleicht die Leistung gar nicht mehr so hoch. Also deswegen, ich bin da gespannt, was da bei den Bills passiert und bin das da total bei dir.
Kein schlechter Draft. Auch ich finde die Free Agency völlig in Ordnung so. Auf der offensiven Seite muss halt alles wieder so glatt laufen wie letztes Jahr.
Ja.
Und das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Dass in der Defensive mit den Leuten besser geworden sind, steht, glaube ich, außer Frage. Ob da überall der Value der richtige war, das wage ich mal jetzt einfach zu bezweifeln.
Ja. Dann nenne ich mein Team, wo ich sage, komisch, oder?
Bitte.
Das ist ein Team, was...
Browns.
Ja, die sowieso. Die stehen ja über allem tatsächlich. Wo ich ein bisschen Fragen habe, auch langfristiger Natur und strategischer Natur, das sind die Atlanta Falcons, die hatten am Ende des Tages nur 5 Picks. Ich finde, alles fing ganz gut an Tag 1 mit Edge Rusher Jalen Walker in Runde 1, ja, so ein Hybrid-Edge Pass Rusher. Wir haben über ihn gesprochen, dass er auch das Spiel gut lesen kann, dass er auch im Blitzing ganz gut ist. Danach hatte ich schon ein kleines Fragezeichen, weil sie sich zurück in Runde 1 hochgetradet haben und dafür einen 2026er Erstrunden-Pick abgegeben haben, unter anderem. Haben noch einen Drittrunden-Pick für diesen Draft bekommen, mit dem sie dann den Safety Xavier Watts geholt haben. Dazu gleich wenig mehr, aber sie haben ja eh schon wenig Kapital. Und das ist die Strategie bei den Falcons in den letzten 3 Jahren und jetzt auch für 2026. Sie geben sehr viel Draftkapital her, obwohl sie eigentlich Spieler brauchen. Haben dann ja auch noch den Spieler James Pierce geholt, einen zweiten Edge-Rusher. Also 2 Edge-Rusher in Runde 1. Das ist vielleicht für mich ganz gut, weil es 2 unterschiedliche Spielertypen sind. Insgesamt aber ähnlich zu Walker aufgrund der Größe und aufgrund der körperlichen Präsenz, die beide haben. Ja, eher so ein bisschen Speedrusher und wuselig unterwegs. Warum sage ich das alles? Weil ich es einfach komisch finde. Jetzt muss ich nochmal zurückspringen in meine Notizen. Wenn man davon ausgeht, dass die Atlanta Falcons nächstes Jahr oder die Saison, die jetzt kommt, nicht in die Playoffs kommen, dann wäre der besagte Pick, den sie weggegeben haben, für einen zweiten Edge-Rusher James Pierce, der halb ähnlich ist wie Jalen Walker, finde zumindest ich, rein von der körperlichen Statur und sowas her, ein Pick irgendwo zwischen vielleicht 8 bis 16 nächstes Jahr. Sie haben also den Pick Nummer 46 und den Top 16 Pick 2026 für einen Drittrunden-Pick, Xavier Watts, dieses Jahr abgegeben und den Spieler James Pierce dazu bekommen. Ich finde, sie haben eine mögliche Thematik aufgemacht, weswegen ich das echt komisch finde und nicht gut finde. Was passiert bei den Falcons auf der Quarterback-Position? Brauchst du einen 2026er, vielleicht sogar Top-10-Pick, je nachdem, wie sie abschneiden, für einen Quarterback im nächsten Draft? als Rookie. Ob das dann der Heilsbringer ist und so, das sei jetzt alles mal dahingestellt. Aber deswegen finde ich das einfach sehr, sehr merkwürdig, weil die beiden Edge-Rusher sind gut. Ich finde sie persönlich auch gut, keine Frage. Hier geht es mir eher wirklich um diese Strategie. Und später machen sie dasselbe ja nochmal. Sie traden um 5 Positionen hoch, geben wieder einen 5-Runden-Pick 2026 ab, also vom nächsten Jahr, holen 2 Safeties hintereinander. Watts eher als Strong Safety, ein guter Ballhawk. Bowman ist so ein Playmaker-Typ. Alles gut, manchmal nicht konstant genug. Fazit von mir, Spieler sind nicht das Problem. Haben wir auch in der 7. Runde noch Jack Nelson, einen Tackle geholt. Von mir aus. Auch wenn bei wenig Kapital nur 3 Positionen dann dadurch bedient wurden, haben sie genauso wie letztes Jahr für zukünftige Strategien oder möglichen langfristigen Problemen / Needs diese Möglichkeiten für Rebuild-Maßnahmen und den kommenden Draft abgegeben. Und deswegen finde ich das total, total strange und merkwürdig und hätte ich nie im Leben so gemacht.
Kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe ja vor einer Woche schon gesagt, dass mir der Value von Nummer 1 Picks manchmal ein bisschen zu hoch gehangen wird. Das ist nur meine Meinung. Vielleicht bin ich da ein bisschen vom Basketball der einfach so Picks rumfliegen wie nochmal was, wie Bierdeckel, stimmt, in der Bar.
Ja. Du mit deinem Bierdeckel.
Aber ja, stimmt. Ich brauche Bier. Das merke ich jetzt schon. Ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite, es geht ja kein Team in den Draft rein und sagt, aber wir geben den ab. Wenn wir dann schlecht sind, dann verlieren wir ja einen hohen Pick. Die wollen ja erfolgreich sein.
Ja, natürlich,
das machst aber, du
ja, klar.
Erfolgreich, aber, wenn du nicht wieder ein Jahr auf einen Edge wartest. Wir haben jetzt so viele, eigentlich 2 oder 3 Jahre gesprochen, dass sie auf Edge eigentlich nichts haben. Matt Judon, Trade hat nicht funktioniert. Jetzt holen sie sich mal 2. Ich hätte, glaube ich, nicht Pierce Jr. geholt. Da wäre für mich dann Mike Green die Nummer 1 gewesen. Ja. Sei es drum. Ja. Ich glaube, ich wäre für Pierce speziell jetzt auch nie auf die Position mit einem First-Rounder gegangen. Aber dass
sie für mich keinen First-Round-Pick weggeben, das ist für mich Quatsch.
Dass sie es machen, kann ich irgendwo aber nachvollziehen. Und sind sie überaggressiv? Ja, vermutlich schon. Aber deren Denkweise ist nicht nächstes Jahr, oh je, wir sind im Draft, also unser Pick ist Position 12 oder sowas und den
Nein,
verlieren
wir. Da darfst du auch nicht. Aber du hast ja bei den Browns vorhin auch gesagt, die haben ja auch so viele Needs. Das ist ja auch keine langfristige Denke. Außer bei den Quarterbacks, wenn sie sagen, ja,
aber
haben wir was.
Die Browns wissen, glaube ich, mittlerweile, dass die 4 Jahre brauchen. Die Falcons sehen sich in der Division, glaube ich, schon. Also die werden nicht den Super Bowl holen. Aber in der Division, du musst Erster werden bis in den Playoffs, hast Heimrecht. Ich glaube, die Falcons sind in einer anderen Lage. Es wäre alles, und jetzt kommt das Aber zu dieser Strategie, wenn wir Penix schon, weiß ich nicht, ein Jahr gesehen hätten und wüssten, das ist unsere Nummer 1. Kann ich es mehr nachvollziehen. So, wenn du nur aufs Board schaust, 2x Edge, okay, brauchst du, gemacht. 2x Safety, 2 gute Safeties, passt auch, aber mehr war nicht.
Ja, genau. Ja.
Das stimmt schon. Du musst eigentlich mit der Mannschaft, die letzte die Playoffs verpasst hat, mehr oder weniger funktionieren. Du wirst auf Edge besser positioniert sein, sonst hättest du einen kompletten Griff ins Klo gemacht.
Das auf jeden Fall, ja.
Diese, nochmal, diese First-Rounder, da bin ich nicht so, dass mir wären sie ein bisschen zu hoch gehangen. Die Rams haben alles abgegeben und sind jedes Jahr irgendwie kompetitiv. Ich glaube nicht, dass die Falcons einigermaßen clever sind wie die Rams im Front Office.
Total.
Das wird schwierig zu argumentieren sein, aber so ein bisschen Mut, ich finde es eigentlich völlig in Ordnung, weil sie holen sich am Ende des Tages, wenn Penix scheitert, holen sich eh irgendeinen Quarterback für 100 Millionen 4 Jahre, der 35 Jahre alt ist.
Man hat ja noch einen Kirky da, ne? Aber
mal schauen.
Also, ich verstehe auch deinen Punkt.
Die Falcons ein bisschen zu schlecht weg, sage ich ganz ehrlich.
Ja, ich verstehe schon noch deinen Punkt. Ich bin da auch bei dir, weil ich ja immer davor mahne, lass die Jungs erstmal spielen. Wir dürfen diese Rookies, die auch im Draft gezogen wurden, immer nicht so sehr zu schnell bewerten. Das sage ich jedes Jahr und da bin ich auch dann total bei dir. Aber mir hat's halt die Frage aufgeworfen, weil sie auf der Quarterback-Position einen Kirk Cousins haben, den sie eigentlich verbrannt haben, der viel Geld kriegt, der einfach nur, sorry für den Ausdruck, scheiße war, vor allen Dingen ab Saisonhälfte Nummer 2. Und einen Penix, der jung ist, ich mag den Spieler, aber du weißt nicht, was du von ihm kriegst. Natürlich darfst du in den Draft nicht reingehen und oder Draft, ich sag immer unterschiedlich, ne? in nicht reingehen und sagen, okay, aber nächstes Jahr, das müssen wir uns aufsparen, sondern du willst ja jetzt besser werden, da bin ich total bei dir. Aber ich finde, diese Strategie, die musst du schon, wenn du eh schon wenig Kapital hast, dann musst du damit ein bisschen haushalten. Und die Falcons haben letztes Jahr schon was abgegeben, jetzt haben sie dieses Jahr wieder was abgegeben. Ich glaube, sie haben nächstes Jahr, ich müsste jetzt nachgucken, auch wieder nur 5 Picks. Und was machst du denn dann, wenn du wieder nicht in die Playoffs kommst?
So. Wenn du jetzt in 3 Jahren, wenn wir davon reden, die haben 3-mal die Playoffs verpasst, dann ist von denen eh keiner mehr da.
Dann ist die Strategie schmarrn, ja.
Klar, dann ist die nach hinten losgegangen. Aber das ist ja das, was du halt vorher nie weißt. Und die Rams haben es eben gezeigt, dass du nicht, also,
ja, aber die
Rams haben es ja quasi, haben es ja quasi geschafft, nie mal über Draft. Ja. Die haben einfach unsigned, also undrafted free agent sich geholt. Ja. Jetzt fällt mir gerade auf, habe ich bei News vorhin Unrestricted Free Agents gesagt? Undrafted Free Agents wollte ich eigentlich sagen.
Undrafted hast du, glaube ich, gesagt.
Aber ich sage,
das ist jetzt eine Stunde her, ob du das so gesagt hast, kann ich dir nicht beantworten. Das tut mir leid.
Aber ich schaue gerade mal auf meine Liste. Needs von den Atlanta Falcons. Pass Rush, weil sie zweit wenigstens 6 hatten. Okay, haben sie adressiert. Absolut. Vielleicht zu hoch reingegangen, aber haben sie adressiert. Secondary haben sie adressiert. Das sind wahrscheinlich 2 der 6 besten, 5 besten Safety, die sie bekommen haben. Und dann hätte ich noch einen Center, wenn Dolman geht. Also das war bevor Free Agency losging. Der ist nicht mehr da. Da haben sie jetzt ehrlich gesagt nicht viel gemacht auf der Position. Deswegen, ich weiß nicht. Also offensiv ist nicht viel passiert. Da sind sie, würde ich jetzt einfach behaupten, gleich. Defensiv sollten sie besser geworden sein. Das könnte reichen, um diese NFC South zu gewinnen.
Ja.
Nur glaube ich halt nicht. Und jetzt kommt schon das Aber, dass für mehr reicht. Und dann kannst du die Strategie hinterfragen, dass sie per se aggressiv sind. Kann ich ihnen nicht so hundertprozentig vorwerfen, ob man so aggressiv sein muss? Ja. Dass du eigentlich gefühlt bei allem hochtradest, um deinen Spieler zu bekommen, um dann im nächsten Jahr.
Ich mag das total aggressiv da zu sein, aber mir ging es nur von den Grundvoraussetzungen, dass du eh schon wenig hast. Aber ja. Ich bin gespannt, die Spieler, die Spieler feiere ich auch. Also das haben sie schon gut gemacht. Aber wie gesagt, da bin ich gespannt, was wir dann 2026 hier im Podcast sagen. Das müssen wir uns dann nochmal, das schreibe ich mir jetzt in den Kalender rein, dass ich hier über die Falcons geschimpft habe. Dann werden wir mal schauen, was dann nächstes Jahr kommt.
Das Gute ist, ein First-Round-Pick können sie nicht wieder abgeben.
Das stimmt, ja. Den 2027er können sie dann abgeben.
Je nachdem, was passiert nächstes Jahr. Vielleicht haben sie auf einmal 4 First-Rounder, weil sie was auch immer machen. Aber dann kriegen sie vom Kirk Cousins straight noch einen First-Rounder.
Ja, vielleicht, ja.
Ah ja. So, das sind sie dann.
Genau, sind wir durch.
Gerne euer Feedback. Wir haben jetzt nichts zum Fahrrad gesagt, deswegen, wir haben es aufgenommen. Kritik ist angekommen.
Ja.
Brücke ist nicht gegangen letzte Woche.
Ja.
Die geistige Brücke. Deswegen gerne eure Teams, die euch positiv, was heißt überrascht haben, die aber Positives für euch gemacht haben, die euch gefallen haben und welche, wo ihr vielleicht das eine oder andere Fragezeichen im Kopf habt. Das muss gar nicht heißen, wie ja bei den Bills, dass ein schlechter Draft war, aber da sind noch 1-2 Fragezeichen mit dabei. Kommentiert gerne, bewertet gerne mit 5 Sternen, schreibt uns, wenn irgendwas ist. Und ansonsten, Flo, gibt's noch irgendwas von deiner Seite?
Für alle, die es am Donnerstag hören, ich hoffe, ihr hattet einen guten Tanz in den Mai. Und ansonsten einen schönen Mai an der Stelle, schönen Feiertag, genießt den Feiertag und hört den Podcast und empfehlt ihn gerne rauf und runter, überall auf den ganzen Fäden, wo ihr seid. Vielen Dank, Christoph. War eine coole Draft-Woche. Draft. Bis zum nächsten Mal.